Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Stefan und Simon.
Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Nudelduft und Spielespaß. Der Stefan ist leider heute verhindert. Irgendwie ziehen wir das gerade magisch an, dass wir jeder irgendwie mal nicht kann. Gute Besserung an der Stelle, aber ich habe natürlich wieder die beste, den besten Ersatz gefunden, nämlich der Michael von Million Board Games ist wieder dabei.
Ja, hallo, ja. Wahnsinn, also schon wieder. Letztes Mal für dich eingesprungen, Simon, genau. Und diesmal für Stefan. Mal sehen, wen ich besser vertreten kann und wie wir uns in welcher Konstellation wir uns am besten verstehen. Das ist ja jetzt echt spannend.
Das stimmt, aber schreibt es uns bitte nicht.
Aber gute Besserung an Stefan
auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und du bist ja jetzt schon sowas wie hier Ehrenmitglied. Könnte man ja schon fast sagen, so häufig dabei gewesen. Wir haben heute gedacht, wir machen eine ganz tolle Gespielt-Folge und wir haben uns eben kurz mal die Titel gegenseitig vorgelesen, die wir uns so präsentieren wollen und euch präsentieren wollen heute. Ich glaube, das wird eine interessante Mischung. Ich glaube, das sind viele Titel, die nicht jeder auf dem Schirm hat und ich finde das immer sehr interessant, wenn es so ein riesen bunter Blumenstrauß wird und ich glaube, da werden einige Titel dabei sein, wo ihr denkt, oh, okay, hätte ich sonst wahrscheinlich wenig von mitbekommen. Von daher das bin ich gespannt. Aber erstmal, Michael, was hast du in die Woche gemacht Schönes? Hast du irgendwas Tolles erlebt?
Ja, also ich komme ja aus der Nähe von Hamburg, kleinen Vorort von Hamburg-Wedel. Und in Hamburg findet gerade die Hamburger Spielemesse statt. Mhm. Ein Versuch, mal eine etwas größere Veranstaltung machen zu wollen in den Messehallen in Hamburg und da war ich am Freitag und es gab einen ganz besonderen Tag, es gab nämlich einen Content Creator Day, da sind wir eingeladen worden und durften dann die Spielmesse uns anschauen, ein bisschen begleitet teilweise mit ein paar Erklärungen, aber davor, und das war viel interessanter, konnten wir einmal in das Verlagshaus der Denkriesen. Und das war wirklich interessant. Das habe ich so nicht erwartet. Das war wirklich, also über 50 Mitarbeitende, die da mittlerweile in dem Verlagshaus tätig sind, weil die ja eben, also auch nicht kein typischer Brettspielverlag sind, sondern die beliefern ja auch Discounter oder zum Beispiel Thalia-Buchhandlungen und so weiter und so fort. Die sind da ja ganz vielseitig unterwegs.
Ja, ja.
Und ja eher so für Partyspiele und solche Sachen, also auch Sachen, die eben halt auch in dem Umfeld gut ankommen, ne? Schnell ausgepackt, sofort gespielt. Und aber das war schon beeindruckend, wie schnell die beiden Geschäftsführer da so einen Laden da auf die Beine gestellt haben. Werden jetzt demnächst noch umziehen, vergrößern, neu bauen und so weiter und so fort. Also richtig, richtig groß. Die Logistik war beeindruckend. Mehrere Lagerhallen voll mit Waren und ja. Also das war wirklich sehr interessant. Das war auch das erste Mal, dass ich so einen Verlag mal besuchen konnte. Ich weiß nicht, hast du das mal schon mal machen können?
Nee, tatsächlich leider noch nicht. Also schreibt uns, nein. Wir haben ja immer noch vorgehabt, hier in der Nähe von uns am Niederrhein gibt es ja den Moses Verlag, der ja dann doch schon wieder in eine ähnliche Richtung geht, wie ja auch die Denkriesen, die ja sich eher auf Spiele auch spezialisiert haben, die man dann eher im Thalia findet oder die auch nicht spielende Personen ansprechen sollen. Also wer nicht weiß, die Denkriesen haben zum Beispiel die Stadtland-Vollpfosten-Reihe gemacht, die ja außerhalb der Brettspielszene eine sehr große Beliebtheit hat. Wobei ich sagen muss, ich habe das Levels, die Levels-Version und auch die Kartenversion gespielt. Ich muss sagen, das mit dem Würfel, das war schon eine ganz lustige Nummer. Also mit Leuten, wo man irgendwie genau irgendwie Stadt-Land-Fluss spielen möchte, da ist das eine gute Variante, die auch schön klein ist. Aber ansonsten sind das natürlich jetzt nicht die Vielspieler-Spieler. Man kann auch dazu sagen, Arschmellos, würde ich sagen, ist so eine Faszination eines Werbegags, das sich durch mehrere Messe Jahre auch durchgezogen hat. Ne? Also jedes Jahr hängt irgendwo ein riesiges Arschmellos-Plakat außen an der Messe dran. Ich weiß nicht, wie die das machen.
Naja, die sind seit 2 Jahren sind sie einer der Mithauptsponsoren da von der Spiel. Und dementsprechend war dann auch hier Arschmellos XXL irgendwie so Riesenplakate überall. Aber das ist schon Wahnsinn. Die Spiele werden ja auch so ein bisschen weiterentwickelt. Und es gibt jetzt also zum Stadtland Vollpfosten gibt es eine Christmas Edition, eine Oster Edition, eine Halloween Edition und so weiter. Das ist halt auch so ein typisches Mitnahmeprodukt, so, ne? Siehst das irgendwo in so einem Display und nimmst das dann einfach mal mit, wenn der Anlass gerade da ist. Und,
Geschenk halt auch.
Ja,
ne?
Genau.
Also viele Leute, die dann sagen, ach, guck mal, der spielt doch gerne. So war es bei mir auch. Grüße an den Tobi, meinen besten Freund, der hat es mir mitgebracht damals. Aber ist ganz nett. Bei Arschmellos muss ich sagen, ich war erstaunt, wie viele Leute, die auch tief in der Brettspielszene drin sind, die ich kenne, sich das gekauft haben und es verzweifelt versucht haben, wieder loszumachen. Ohne, dass ich das je gespielt habe. Ich hatte das nicht sonderlich angesprochen. Das ist halt so ein Kartenspiel, ne? Kann man sagen. Ja. Hast du es gespielt?
Ja, Arschmellos. Aber es gibt ganz viele Spiele, die so ähnlich sind. Also Biberbande fällt mir da spontan ein. Also
das habe ich gespielt. Ja, das ist ganz so nett.
Ja, also das gleiche Prinzip in etwa, das gleiche Spielprinzip. Es gibt auch von Game Factory, gibt es doch diese Blechdosen, diese kleinen. Ja. Da gibt es auch eins von, das ist nahezu ähnlich. Also es ist jetzt das Rad nicht neu erfunden worden, sagen wir es mal so. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wer da zuerst da war. Aber ja, es hat schon sehr, diese Spiele haben alle sehr Ähnlichkeiten. Man hat diese 4 Karten vor sich, ne? 2 darf man sich angucken und dann 2 andere werden ausgetauscht, gibt bestimmte Aktionen und so. Also es ist immer so. Ja, ganz ähnliches Prinzip. Den Anfang hat übrigens bei den Denkriesen alles mit einem Trinkspiel gemacht. Und zwar, Mensch, jetzt habe ich den Namen gerade wieder vergessen. Das ist witzig, das erste Exemplar, das sie nämlich verkauft haben, haben sie zurückgekauft und haben das quasi in ihrem Verlagshaus in so einer Bodenplatte mit einer Glas-Plexiplatte versehen eingesetzt.
Aha.
Richtig cool. Okay. Sag mal, wie heißt denn das? Ich komme später noch drauf. Wir kommen noch drauf zu.
Okay. Ja, aber interessant. Ich glaube generell, in so eine Verlagswelt mal einzutauen und zu schauen, wie das alles so organisatorisch auch funktioniert, ist natürlich auch definitiv ganz interessant. Ne?
So, jetzt bitte klatschen. Genau, klatschen war es nämlich.
Ah, klatschen war es. Ja, das habe ich auch nie gespielt tatsächlich. Habe ich auch bisher wenig von gehört. Ich hatte die Tatort-Reihe, ich glaube Tatort mehr hatte ich gespielt als Kriminalfall. Der war ganz interessant. Ich meine sogar, wir hätten hier sogar drüber gesprochen.
Ja, meine ich auch. Wir haben sogar gemeinsam drüber gesprochen, als wir so über die ganzen Krimi- und Rätselspiele mal irgendwann gesprochen haben.
Ja, das müssen wir sowieso noch machen, dass wir noch das Special machen. Hast du Detective schon mal gespielt, das Große?
Ja.
Okay, dann haben wir ja eigentlich schon, ist ja gesetzt, dass wir das für nächstes Jahr, nehmen wir uns das fest vor, die Special-Folge für Krimispieler. Bis dann habe ich auch den neuen Magnificum-Fall gespielt. Der ist fest eingeplant für Silvester. Da freue ich mich mega drauf.
Sehr gut, da hast du uns was voraus. Wir haben es noch nicht eingeplant, aber wir haben es schon liegen.
Ja, es soll ja 4,5 Stunden steht drauf. Kann das dauern? Da muss man sich ja auch echt Zeit für nehmen. Und so ein gemütliches, wie soll man sagen, cozy Erlebnis mit ein bisschen Tee, nett was zu essen, zu snacken dabei. Ich glaube, das könnte zum Silvesterabend richtig gut passen.
Ja, auf der Spielemesse Hamburg war jetzt tatsächlich Magnificum wieder, haben da einen Stand gehabt. Ich habe mich wieder da mit dem Inhaber, ist das glaube ich, unterhalten. Und das war wieder
total
sehr nett.
Ja,
total netter Typ und hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Ja, ich habe tatsächlich gar nicht viel im Brettspielbereich gemacht. Wir haben jetzt angefangen, Attack on Titan zu schauen. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
Nee, das sagt mir nichts.
Das ist tatsächlich so einer, da ersetzt du jetzt Stefan nicht so gut. Der Stefan wüsste jetzt sofort wahrscheinlich, wovon ich spreche, weil der ist ja im Anime-Game deutlich mehr drin als ich.
Okay.
Ich habe aber auch erst die ersten 2 Folgen gesehen und bin jetzt mal gespannt. Aber ansonsten, Sweet Tooth habe ich zu Ende geguckt. Da spreche ich aber auch drüber, wenn der Stefan dabei ist, weil der hatte die erste Staffel geguckt. Ansonsten habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Bist du schon in Weihnachtsstimmung jetzt? Ich meine, wir nehmen jetzt noch vor dem ersten Advent auf, auch wenn ihr das wahrscheinlich erst spät hören werdet. Aber ich sehe schon, hinter dir sind die Christbaumkugeln aufgegangen.
Ich habe tatsächlich schon meine ersten beiden YouTube-Videos aufgenommen, auf denen ich auch eine Weihnachtsmannmütze aufhabe, ja. Und das bringt einen tatsächlich selber immer so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, wenn man das macht.
Ja, ich gehe morgen zum ersten Mal auf den Weihnachtsmarkt. Bin mal gespannt. Ich bin ja nicht so der Riesen-Weihnachts- Fan. Also ich komme jetzt nicht so crazy in Weihnachtsstimmung. Mich stresst das häufig auch ein bisschen. Mal gucken, vielleicht klappt es ja dieses Jahr ein bisschen.
Ja, wenn man so kleinere Kinder hat, dann ist das eigentlich immer vorprogrammiert, dass man da schnell in die Weihnachtsstimmung kommt, weil man so ein paar Rituale sich aufbaut und mit Kekse backen und solche Sachen. Und insofern bei uns. Und meine Frau ist fast wahnsinnig, würde ich mal sagen, was Dekoartikel zu Weihnachten angeht. Also bei uns ist dermaßen viel geschmückt. Das ist der Wahnsinn. Also es ist schön, manchmal ein bisschen übertrieben, manchmal ein bisschen sehr kitschig, aber es ist okay. Es bringt einen halt auch in die richtige Stimmung. Das würde ich schon so sagen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Aber hör mal, weißt du, was einen auch in die richtige Stimmung bringt für folgendes Spiel? Mhm. Und zwar, wenn man ganz laut Rabengeräusche macht. So, und jetzt bist du verwirrt und denkst, was ist denn da los? Was bringt der Simon wieder für ein verrücktes Spiel mit? Mhm. Und das stimmt. Die Rede ist von Corvids. Oh, und ja. Von diesem Spiel werdet ihr vermutlich bisher kaum etwas gehört haben, außer ihr habt den Podcast Lieblingsgegner schon gehört. Und zwar geht es darum, dass wir thematisch Vögel spielen, die zusammen im Müll rumpicken. Und das Spiel ist generell, würde ich sagen, eins der immersivsten, außergewöhnlichen Spiele. Denn wir picken nicht einfach so in dem Müll herum, sondern wir haben eine kleine Stoffmatte in der Mitte liegen und darauf sind ganz viele Karten. Die meisten sind doppelseitig bedruckt, ein paar auch nicht. Und die werden einfach in die Mitte irgendwie zusammengemischt und es werden noch ein paar Federn draufgeworfen. Und wenn wir am Zug sind, dann picken wir mit unserem Schnabel, das ist eine Pinzette, erstmal irgendwo in dem Müllhaufen und drehen Karten um. Und anschließend dürfen wir uns dann auch mit der Pinzette eine von diesen Karten aussuchen und die herausziehen, und wenn da auch noch eine Feder dran liegt, kriegen wir die noch mit dazu, gratis quasi. Und wir haben so ein bisschen Set Collection, das heißt, jeder Vogel hat so eine eigene Bedingung, wie er noch zusätzlich Punkte macht. Der eine sammelt eher Nüsse, der andere will eher sehr viele Autoschlüssel sammeln oder Kronkorken oder wie auch immer. Und wir picken die mit dieser Pinzette quasi raus und können theoretisch auch, wenn wir die Nester von den anderen aufgedeckt haben, bei den anderen sogar noch klauen. Also so richtig Nestraub betreiben quasi. Und das Ganze ist total niedlich gemacht, weil man nicht nur immersiv dieses Spiel spielt, sondern weil es auch schon durchaus taktisch ist. Weil man weiß am Anfang nicht, welcher Vogel sind denn jetzt die anderen eigentlich. Das heißt, erst im Laufe des Spiels, je nachdem von wo Karten weggenommen werden, werden die Nester freigelegt und die Person, die dieses Nest hat, muss sich offenbaren und muss sagen, ja, ich bin der Vogel, ab jetzt dürft ihr bei mir klauen. Die Person kann aber in der nächsten Instanz wieder eine Karte vielleicht auf ihr Nest draufwerfen, durch dieses Herumgepicke, und damit wieder sich umdrehen, sodass es wieder geschützt ist vor dem nächsten Klau. Das ist total weird, das Spiel erstmal. Also, das fühlt sich sehr witzig an. Aber auch nur in der richtigen Runde. Das muss man ganz klar dazu sagen. Das heißt, wenn ihr eine ernste Gruppe habt, würde ich es jetzt nicht unbedingt auspacken. Ich habe es mit Simone nachher auch noch mal zu zweit probiert. Ich würde sagen, das Spiel funktioniert eher zu dritt, zu viert, weil es halt dann noch mal ein bisschen interessanter ist, weil man gegenseitig sich ja auch dann wieder beklauen kann. Und man muss auch eine richtige Stimmung haben. Also in der Regel steht nichts davon drin, dass wir Rabengeräusche machen müssen. Aber man stellt sich vor, in der Folge, wo du mich ja netterweise vertreten hast und ich auf dem Brettspielwochenende war, da war es so, dass wir mehrere Runden gespielt haben und wir haben durchgehend irgendwelche Vogelgeräusche gemacht, während wir in diesem Haufen vom Müll herumgepickt haben. Natürlich haben alle anderen Tische uns nett angeguckt, sage ich mal so. Aber es war auch der Partyraum und es war schon sehr witzig. Also wir hatten eine Menge Spaß und Corvids ist so eine kleine immersive Perle, wo man denkt, okay, auf die Idee zu kommen, erstmal so ein Spiel zu konzipieren und es dann auch noch so umzusetzen, dass du dich wirklich wie so ein Vogel fühlst, der mit dem Schnabel da reinpackt, das war einfach maximal kreativ. Mhm.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, aber klingt auch echt gemein teilweise dann, ne?
Durchaus. Also man muss eine kleine Frustresistenz natürlich haben. Also gerade die Schlüsse geben zum Beispiel nur Punkte, wenn man zwei auf einmal hat, also immer in Paaren. Und jetzt ist dann vielleicht der vorletzte Zug und da haben zwei Leute zwei Schlüssel und dann klaut die Person aber bei zweien jeweils einen Schlüssel, sodass beide weniger Punkte haben. Also es ist dann doch ein schöner Neststreit, könnte man sagen. Mhm. Und ist schon cool. Also auch das Material, richtig schöne kleine Box. Nicht so einfach zu bekommen, aber für mich ist das so eine, würde ich sagen, zähle das zu den immersivsten Spielen, die ich dieses Jahr gespielt habe. Und ich finde es auch wirklich gut. Also es ist nicht nur ein Gag-Spiel, wo man sagt, okay, die Mechanik, die ist ganz nett, weil irgendwie, ne, man fühlt sich wie ein Vogel, sondern ich finde, da steckt auch genug Spieltiefe noch drin, auf einem niedrigen Niveau. Ne? Es ist jetzt kein Kennerspiel, es ist schon eher im Familienbereich angesiedelt. Aber es ist trotzdem so, dass ich sagen würde, okay, die Partien spielen sich auch unterschiedlich, weil man da auch Karten dabei hat, die vielleicht einen daran hindern lassen, dass jemand von dir klaut oder du gewisse Karten nur auf der Rückseite sammeln willst. Ne? Die Karten sind beidseitig bedruckt, aber es sind unterschiedliche Sachen drauf. Das heißt, du kannst auch beim Umdrehen der Karten schon überlegen, wie versuche ich das jetzt auch geschickt, so ein bisschen Geschicklichkeit natürlich dabei, jetzt die so umzudrehen, dass ich vielleicht an die Karte, die eben schon jemand umgedreht hatte, noch irgendwie dran zu kommen. Super abgespaced. Und das ist so ein Spiel, du erinnerst dich an die Gibberers-Runde bei uns auf dem Tag der Brettspielkritik um, weiß ich nicht, 0 Uhr. Ja. Und ich glaube, genau da hätte das Spiel hervorragend reingepasst. Du brauchst eine witzige Runde, die darauf Bock hat. Mhm. Aber dann finde ich das ein richtig tolles Spiel.
Ja, cool. Jetzt habe ich eine genaue Vorstellung, weil die Gibberers-Runde, das war wirklich legendär.
Die war auch wild.
Ihr wart so laut, das war der Wahnsinn. Aber es waren auch die richtigen Leute am Tisch.
Genau, genau. Und das ist wirklich so ein gruppenabhängiges Spiel. Es gibt ja auch, sag mal, Eurogames sind jetzt nicht immer gruppenabhängig, weil es geht ja da eher darum, dass du dir selber Gedanken machst, wie machst du deinen Zug. Und hier lebt es schon davon, dass die ganze Gruppe Spaß hat. Und wenn die ganze Gruppe Spaß hat an sowas, dann ist das genau das Richtige.
Okay,
das klingt gut. Kann ich empfehlen. Finde ich sehr, sehr witzig.
Prima.
Ja, was hast du denn Schönes mitgebracht?
Ich fange mal mit einem Spiel an, das ist gerade sehr frisch bei uns angekommen. Das heißt Peninsula und ist von Karma Games. Die kennt man zum Beispiel von Clans of Caledonia.
Oh ja, tatsächlich.
Und das ist ein durchaus anspruchsvolles Flip-and-Ride-Spiel, würde ich mal sagen. Peninsula ist das englische Wort für Halbinsel. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich hätte es eher Halbinsel genannt. Ich weiß nicht, warum so ein umständlicher, schwieriger Name. Aber gut, haben sich die Autoren wohl irgendwie was beigedacht.
Ich meine, es klingt ja cool, ne?
Peninsula.
Ja, ich finde, Peninsula klingt irgendwie cool.
Na gut, okay. Ich habe keine Ahnung von Marketing, also von daher.
Ja, ich auch nicht.
Ja, und es geht darum, wir haben ein Blatt, einen Stift und wir müssen was einzeichnen auf unserer Halbinsel. Die besteht aus Hexagonfeldern und drumherum ist Wasser und wir haben Küsten. Ja, und wir müssen verschiedene Sachen dort einzeichnen, zum Beispiel Häuser oder Schiffe oder Berge oder Tunnel oder Steilküsten. Das sind so die Sachen, die man einzeichnen kann. Und mit denen müssen wir bestimmte Muster bauen, um sie zu erfüllen, um dann Punkte zu bekommen. Und wir haben so ein kleines durchsichtiges Plättchen. Das ist das Plättchen, das uns anzeigt, wo wir uns gerade auf der Insel befinden. Und es gibt ein paar Regeln, wie wir uns auf der Insel fortbewegen dürfen. Und wenn wir dran sind, haben wir so zwei Karten zur Auswahl. Die haben immer zwei Seiten. Und da ist dann zum Beispiel auf so einer Karte auf der einen Seite ein Boot dargestellt und auf der anderen Seite ein Haus. Und ich kann jetzt diese Karte nehmen, mich dafür entscheiden, ein Haus irgendwo einzuzeichnen. Was bedeutet, dass, wenn auf der anderen Seite ein Boot dargestellt ist auf der Karte, die anderen alle ein Boot einzeichnen müssen. So, und das macht man dann und kann dann zum Beispiel bei einem Haus noch einen Doppelpfeil einzeichnen, der einem anzeigt, okay, wenn du das bei dir eingezeichnet hast, darfst du kostenlos ins nächste Feld rüberwandern und dieses Wandern irgendwo anders hin, das kann man jederzeit tun, vor dem Zug, nach dem Zug, in dem Zug. Und unter bestimmten Bedingungen dürfen dann diese Sachen, die wir eingezeichnet haben, auch ausgemalt werden und dann bringen sie uns auch Punkte. Also es ist gibt so ganz viele Möglichkeiten, da Punkte zu sammeln, sowohl im Spiel als auch am Ende, eben halt, wenn man bestimmte Bedingungen, bestimmte Ziele erfüllt hat und eine bestimmte Anordnung all dieser Symbole hat. Ja, und man kann dann noch Steilküsten einzeichnen. Man hat so Häfen, wo man sich schneller bewegen kann. Wenn man Tunnel einzeichnet, dann kann man sich über die Tunnel auch noch schneller bewegen. Also dieses Bewegen ist unheimlich wichtig, um dann an der richtigen Stelle zu sein, wenn man die nächste Karte zieht und seine nächste Sache dort einzeichnen soll. So, das ist so im Prinzip, wie das Ganze abläuft. Es ist schon recht knifflig und taktisch und man muss auch immer genau gucken, welche Karte überlässt man oder welches Symbol überlässt man jetzt den anderen zum Einzeichnen, damit die möglichst wenig Vorteile daraus ziehen. Also schon taktisch ganz, ganz cool gemacht und auch schon anspruchsvoll. Also es ist auf jeden Fall ein Kennerspiel, ein Familienspiel ist es nicht mehr. Schon recht anspruchsvoll. Es hat irgendwie, so ein kleines bisschen hat es mich an Kartograf erinnert, aber nur so ganz am Rande. Und ja, wie gesagt, es ist eine Neuheit bei Karma Games gerade rausgekommen, ist ganz frisch bei uns eingetroffen. Wurde uns von denen zur Verfügung gestellt zum Spielen. Peninsula.
Wie würdest du den Wiederspielreiz einordnen? Gibt es da verschiedene Ziele, die immer mal wieder wechseln? Oder ist es dann doch irgendwie immer eine ähnliche Taktik, die man fährt?
Also ich glaube, es sind 30 verschiedene Karten mit Zielen, die man dort hat. Und man zieht immer 5 in einer Partie. Das heißt, man hat schon eine ganz schöne Abwechslung. Ja. Und man hat dazu noch es gibt ein paar Felder. Wenn du die besuchst, bekommst du einen Vorteil für das Spiel, den du einmal nutzen darfst. Mhm. Und davon gibt es auch 5 Stück und ich glaube auch insgesamt 30. Und auch die wechseln in jeder Partie. Also man hat schon eine Menge Abwechslung und das Spiel hat auch eine kleine Lernkurve. Wir haben es jetzt erstmal nur zu zweit gespielt. Ich glaube, aber es spielt sich nicht so viel anders, ob zu viert oder so. Also es steht jetzt drauf, das finde ich ein bisschen albern, da steht drauf, man kann das mit 1 bis 100 Personen spielen. Ich glaube, mit 100 Personen sollte man das besser nicht spielen, kann ich nicht empfehlen.
Ist dann jeder am Zug einmal überhaupt? Wahrscheinlich nicht.
Naja,
geht
doch.
Ja also, nicht, oder?
Ja, stimmt.
Es sucht ja immer einer aus. Na, es steht, also bei Boardgame Geek steht 1 bis 4 tatsächlich.
Ja, vielleicht das ist auch ist vernünftiger.
Alter eher realistisch dann.
Auf der Packung, vielleicht haben wir einen Prototyp bekommen. Auf
nee, tatsächlich, ich sehe es hier auch. Ja, ja. Weird, okay.
Keine Ahnung, was das soll. Also zu viert, denke ich, macht das maximal noch richtig Spaß. Also man kann es auch noch zu 6 oder so, aber dann ist auch wirklich irgendwann Feierabend. Ich würde sagen, bis 4 Personen. Und zu zweit war es auch wirklich cool, weil es dann auch eben, dann kannst du besser überblicken, was du dem anderen gibst und das versuchen zu verhindern, ne?
Ja, genau. Das ist dann so ein bisschen wie bei, jetzt fällt mir nur der französische Name ein, Le Dernier Druides. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. The Last Druids, die letzten Druiden. Ich weiß nicht, hast du das gespielt?
Nee.
Aber da ist es ähnlich. Also da hast du den gleichen Auswahlmechanismus. Du suchst dir was aus und die anderen kriegen dann das andere quasi. Beziehungsweise du suchst aus.
Ah, okay.
Ist immer ein ganz cooler Mechanismus, weil der dann auch, ich sag mal, so ein bisschen wechselt, je nachdem, mit wem du spielst, ne? Mhm. Das ist ja dann auch immer unterschiedlich. Dann sind die Wertigkeiten, der eine Person spielt eher dann auf das, die andere auf das. Und dadurch kriegt man ja schon eine gewisse Abwechslung rein. Das finde ich immer sehr spannend.
Ja, wobei es gibt noch einen besonderen Kniff, nämlich diese Muster, die du da erstellst, also diese Ziele, die du erfüllen willst, die musst du mit unterschiedlichen Symbolen machen. Also nehmen wir mal an, du sollst 3 nebeneinander liegende, also 3-mal das gleiche Symbol nebeneinander liegend haben. Mhm. Und es gibt ein weiteres Ziel, wo du das gleiche Symbol 2 Felder auseinander, 2 Felder voneinander entfernt haben sollst, dann darf das nicht das gleiche Symbol sein. Also es gibt insgesamt ja 6 verschiedene dieser Symbole und wenn du die einzeichnest, darfst du nur einmal so ein Muster damit machen. Und für die anderen musst du die anderen Symbole benutzen. Also das ist nochmal eine besondere Schwierigkeit. Deshalb kann man sich eigentlich so gar nicht so richtig auf eine Sache spezialisieren, sondern muss das dann einfach spontan entscheiden, je nachdem, was der andere einem überlässt.
Also eher was für flexible Spiele auch.
Ja, definitiv. Da musst du ständig die Strategie ändern. Ja.
Sowas mache ich ja eigentlich immer ganz gerne.
Ja. Ich finde das auch cool. Also es hat uns gut gefallen. Vielleicht nicht sensationell gefallen, aber es ist, weil es auch nicht so viel sensationell neu macht. Aber insbesondere dieser Wiederspielreiz, das fand ich echt gut, diese Abwechslung, die man da hat.
Ja, ist ja immer auch die Frage, wie gut müssen Spiele überhaupt sein? Ne? Also ich finde, ich genieße ja auch manchmal Partien, wo man sagt, okay, das ist ein gutes Spiel. Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, sich in die Sammlung zu stellen, aber es hat ja trotzdem in der Zeit vielleicht Spaß gemacht. Ich finde, das darf man ja auch ruhig honorieren bei Spielen, weil so richtig krass schlechte Spiele gibt es ja sowieso seltener.
Ne? Ja,
die Qualität steigt ja auch immer weiter.
Ja, absolut. Und wir spielen ja auch nicht jedes Spiel 100-mal oder so. Also es muss so, ich sag mal, gute 10, 15, vielleicht 20 Partien standhalten, also je nachdem, wie groß es ist, ne? Aber ich sag mal jetzt ein Kinderspiel in der Region so, wenn das 10, 15 Partien standhält, ist das schon ein gutes Spiel.
Würde ich auch sagen, ja. Apropos, geht eigentlich in eine ähnliche Richtung, nämlich mein Spiel 12 Rivers. Und das ist ein Spiel, was eine Neuauflage dieses Jahr irgendwie bekommen hat, die irgendwie nochmal die Murmeln überarbeitet hat, habe ich so mitbekommen.
Das habe ich auch gehört, ja. Die erste Partie, da soll die Murmel nicht richtig funktioniert haben, ja.
Ja, genau. Generell kann man sagen, ist das Spiel ein absoluter Hingucker. Das heißt nicht umsonst, 12 Flüsse quasi auf Deutsch. Denn wir haben ein riesiges Tableau an, ein abfälliges, wie soll man es beschreiben? Das ist wie so ein Fluss, der herunterfließt, und wir haben so eine ähnliche Geschichte wie bei Wasserkraft, dass wir uns gegenseitig die Perlen nämlich abgreifen. Jetzt ist Wasserkraft natürlich ein Hardcore-Expertenspiel. 12 Rivers, würde ich sagen, ist eher im niedrigen Kennerspielbereich angesiedelt. Und was wir tun, ist, wir versuchen, so ein bisschen Set-Collection zu betreiben, Aufträge zu erfüllen, wollen vielleicht bei manchen Sachen die erste Person sein, die eine gewisse Anzahl an gleichen Perlen in unseren Alpakas gesammelt hat. Und wir haben immer nur 3 Aktionsmarker zur Verfügung. Und wir bezahlen mit Handkarten die Plätze im Fluss, beziehungsweise auch in der Stadt. Also wir können in der Stadt neue Aufträge an Land ziehen. Wir können aber auch sagen, ich will möglichst weit oben mich platzieren mit meinem Teil. Quasi wie so ein kleiner Staudamm, kann man sich das vorstellen. Und je höher ich bin, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass ich die Farbe bekomme, die ganz oben drin liegt. Denn am Anfang der Partie oder der Runde sieht man, welche Kugeln in der oberen Leiste sind. Und wenn ich mich ganz nach oben hinsetze, weiß ich, ich kriege auf jeden Fall diese Farbe. Es kostet mich aber 3 Handkarten. Setze ich mich relativ weit nach unten, darf ich vielleicht sogar eine Karte ziehen, weiß aber auch nicht, was ist überhaupt die Auswahl. Und wenn ich ganz keck bin, kann ich sagen, ich setze mich ganz unten in den See und darf alle übrig gebliebenen Perlen nehmen, die noch nicht genommen wurden. Das hat aber ein Risiko, denn es kann durchaus sein, dass ich auch komplett leer ausgehe da, weil alle Sachen schon vorher abgegriffen werden. Denn die Karten sind nicht nur Bezahlmittel, sondern wenn ich Paare davon ausspiele, dann darf ich deren Bonuseffekt nutzen. Da kann auch sowas drin sein wie, nimm dir nicht nur eine Perle, wenn du irgendwie deinen Staudamm da gerade auswertest, sondern du darfst dir gleich eine zweite noch mitnehmen. Oder du bekommst mehr Aufträge auf einmal. Also die Sachen sind relativ stark. Das heißt, du versuchst auch da so ein bisschen drauf zu spielen, die richtigen Sachen zur richtigen Zeit auszulösen. Dann gibt es immer noch ein paar kleine Felder, die auch zu gewissen Runden einen Bonus geben. Und das Wichtigste in dem Spiel ist tatsächlich, würde ich sogar sagen, die Spielerreihenfolge. Denn je weiter oben ich platziert bin in dem Fluss, desto später bin ich in der nächsten Runde dran. Das heißt, man kann sich das so vorstellen wie so eine Zeitleiste. Und wir handeln alles von oben nach unten ab und legen die dann auch in der richtigen Reihenfolge wieder hin. Das heißt, wenn ich ganz unten als letztes irgendwas gemacht habe, bin ich als erster in der nächsten Runde dran. Und ich bin nicht mit allen dreien in der nächsten Runde als erstes dran, sondern wirklich in der Reihenfolge, wie die Teile ausgewertet wurden. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Mechanismenmix. Also generell kann man sagen, das Spiel ist total rund. Ja, also die Sachen, die da gewertet werden, da sind so viele kleine Details. Es gibt weniger weiße Kugeln, dafür sind die mehr Punkte wert. Dann gibt es aber auch noch Aufträge, die wir erfüllen können, beziehungsweise die wir auch teilweise einfach nur haben müssen, die dann auch sagen, alle Weißen geben dir nochmal 2 Punkte mehr beispielsweise. Oder du gehst auf die Kugeln, die am unbegehrtesten sind, die am wenigsten Punkte bringen, aber du hast dafür 2-3 Sachen gesammelt und jetzt sind die Punkte vielleicht fast so viel wert wie die Weißen. Und du musst das bei den anderen natürlich im Blick haben, denn das Spiel ist definitiv gemein. Es kommt in der Partie jetzt nicht durchgehend vor, dass du dir Sachen abgreifst, wo du sagst, oh Mist, die wollte ich ja haben. Aber in der Partie kommt das schon 2, 3, 4 Mal, je nachdem, wie konfrontativ du spielst, kommt das schon vor. Und du hast auch nur 3x5 Züge. Das heißt, wenn du dann in einem Zug irgendwie das Ding falsch platziert hast und du gehst komplett leer aus, das kann schon, ich will jetzt nicht sagen, den Sieg kosten, das ist vielleicht ein bisschen zu krass formuliert, aber es tut schon richtig weh. Oh. Ja, und wenn du dann gesagt hast, ich zahle jetzt die 2 Karten, um die Perle zu bekommen, dann zahlt aber jemand 3 Karten und greift die Perle vor dir ab, das ist schon richtig gemein. Insgesamt würde ich sagen, auch von der Länge her, das ist ein mittellanges Spiel, also eine Stunde spielt man daran schon. Es ist jetzt kein klassischer Absacker, sondern das ist schon ein Commitment. Würde auch sagen, dass das auch nicht die klassischen Familienspieler anspricht. weil es schon komplizierter ist. Ja, das heißt, es fordert Planung, es fordert Konfrontation und da sind sehr, sehr viele kleine Details, die man immer im Hinterkopf bei seinen Zügen haben muss. Und das finde ich cool, aber ich glaube, dass die Zielgruppe dadurch ein bisschen enger noch ist, als man sich das jetzt erstmal vorstellt, weil alle Leute, die beim Brettspielwochenende an unserem Tisch vorbeigekommen sind, haben gesagt, boah, es sieht schon cool aus, ne? Es macht schon jetzt was her. Mhm. Und das Material ist auch echt gut, weil du hast so eine, wie soll man das sagen, so eine Schaumstoffmatte, die dann mit dem Brett bedruckt ist quasi. Und das ist schon sehr gutes Material. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, easy, machen wir jetzt mal in der Familienrunde mit, weiß ich nicht, Oma, Opa, Kind, sondern das ist schon ein leichtes Kennerspiel. Ähnlich, ich würde es sogar fast sogar komplexer nennen von den Überlegungen als einen Quacksalber von Quedlinburg beispielsweise.
Oha, okay. Ja. Das ist natürlich immer so ein bisschen gefährlich, weil wenn du das Spiel da so liegen siehst, ich glaube auf der Neuheitenshow hatte ich das gesehen und dann auch später irgendwo am Stand, dann denkt man natürlich, oh, das ist ein Familienspiel, weil so, ne, man hat so Kugeln und die rutschen da runter und man zieht irgendwo was raus und so und dann birgt das wahrscheinlich die Gefahr, dass das optisch erstmal die falsche Käufergruppe anspricht.
Ja, voll. Deshalb sage ich das auch nochmal so ausdrücklich davor. Für mich ist das ein Spiel, wo ich auch mir unsicher bin, wann würde ich das jetzt herausholen. Das ist kein Spiel, wo ich sage, da stelle ich jetzt mal einen Termin beim Brettspieltreffen ein für. Also dafür ist es mir dann ein bisschen zu wenig, mir persönlich, weil wir da einfach härtere Spiele spielen. Für nach einem Spiel ist es dann aber auch irgendwie zu lang. Und das ist ein Spiel, was dann so einen Zeitslot füllen muss, wo man ein cozy Spiel haben will, möglichst zu viert, denn wenn du nur zu zweit spielst, hast du nur zwei von diesen Flussarmen, beziehungsweise nicht zwei, sondern vier von den Flussarmen. Bei drei Spielen kommen wieder ein paar mehr dazu, aber eigentlich zu viert entfaltet das Spiel schon seine volle Zeit und seine volle Energie quasi. Auch mit der Interaktion, würde ich sagen, ist das für mich eher ein Vier-Personen-Only-Spiel. Und da ist die Frage, wie häufig kommt man auch dazu, das dann auf den Tisch zu bringen? Weil das war für das Brettspielwochenende perfekt. Erstes Spiel, was man quasi auf den Tisch bringt. Man will langsam reinstarten. Man unterhält sich noch immer mal wieder mit neuen Leuten, die auch dazukommen. Und es ist so ein nettes Spielgefühl. Aber es hätte an den anderen Tagen jetzt auch weniger reingepasst. Ich denke, jeder kann jetzt aber auch, jede Person kann jetzt auch abschätzen, ob das etwas ist, was er in seiner Spielgruppe oder ihrer Spielgruppe auf den Tisch bringen könnte oder nicht.
Ja, ich denke auch.
Aber es bleibt bei mir erstmal in der Sammlung. Also ich finde es trotzdem interessant genug, auch weil es einfach so diese optische, haptische Komponente hat, die auch mit dem Spiel hart integriert ist. Und diese kleinen Mechanismen, die immer wieder ineinander greifen, das finde ich schon sehr cool.
Dann hat es sich schon gelohnt, dass sie es nochmal mechanisch auch ein bisschen überarbeitet haben. Oder
Ich kenne die vorherige Version nicht. Ich kann aber sagen, dass das jetzt mit den Murmeln bei uns sehr gut funktioniert hat. Ne? Also da, ich kann mir vorstellen, wenn die kleiner sind, dass man da deutlich mehr Probleme hat, auch mit dem Rausholen, weil die sind jetzt schon nicht so riesig gewesen. Wenn ich da jetzt mir vorstelle, die sind wirklich sehr klein, das ist dann schon ein bisschen friemelig. Ne? Ansonsten von der Umsetzung her, auch wie sie es aufgebaut haben, wie das in die Box passt, auch wie faltbar das ist, da steckt schon viel, Idee hinter quasi. Und hat mich auf jeden Fall insgesamt dann doch überzeugt.
Okay, dann gehe ich mal weiter mit meinem nächsten Spiel. Da haben wir tatsächlich jetzt aber wieder ein gemeines Spiel. Und zwar Collect von Seaman. Das ist ein Spiel, das uns auf der Messe tatsächlich empfohlen wurde von der lieben Silke aus dem Würfel und Zucker. Also wenn die Empfehlungen gibt, dann muss man denen immer folgen. Das ist einfach Pflicht.
Das kann ich bestätigen. Die haben oft, wirklich oft Sachen auf dem Schirm, wo andere sagen, oh, was ist das denn? Das fasse ich mit der Kneifzange nicht an und dann spielt man das und denkt, boah, ist das genial. Chibaras haben sie ja auch bei sich, glaube ich, in Hamburg. Ja. Von daher, ja, da kann man immer gut und gerne mal die Tipps bekommen. Wobei Collect generell, glaube ich, ein Spiel war, auf das viele gewartet hatten, das aber gar nicht so easy zu bekommen war, weil die ja irgendwie den Stand auf am Donnerstag nicht aufgebaut hatten, weil der Stand irgendwo unterwegs war, so wie ich mitbekommen hatte.
Ja, Geschichte habe ich auch gehört. Und ich glaube, die hatten auch generell wohl Lieferprobleme mit dem Spiel, denn es gab nicht allzu viele deutsche Exemplare. Und das Spiel wird es auch erst wieder ab März voraussichtlich im Laden geben. Insofern tut mir das jetzt fast ein bisschen leid, das hier zu erklären und zu erzählen. Und ihr werdet es auch merken, auch mit einer gewissen Begeisterung über das Spiel zu sprechen.
Und ja, das Problem, oder was heißt das Problem? Ich finde es erstmal schön, dass es sich so gut verkauft hat, weil man muss einfach dazu sagen, Simon aktuell massive geldliche Probleme. Die haben ja hier Cthulhu Death May Die verkauft. Die haben generell Probleme, überhaupt ihre Kickstarter, die sie ja auch vorfinanziert bekommen haben, gerade zu produzieren und auszuliefern. Und so wie ich das mitbekommen hatte, ist Collect quasi auch so ein Ding gewesen, womit sie ja sehr stark gerechnet haben, um auch wieder so ein bisschen zumindest Geld einzusammeln, um sich auf diese Kickstarter zu konzentrieren, damit die Leute die ausgeliefert bekommen. Das tut total weh, weil Simon ja auch gerade durch Kickstarter insgesamt, ich glaube, das gesamte Kickstarter-Genre größer gemacht hat, ne? Damals mit Zombicide gestartet. Das sind ja riesige Kickstarter-Wellen gewesen. Und generell finde ich das immer sehr traurig, wenn Brettspielverlage pleite gehen und oder sehr große finanzielle Probleme haben. Und sie haben ja auch sehr viele Mitarbeiter entlassen müssen. Also einfach eine sehr tragische Geschichte schon mal. Weswegen auch immer das passiert ist, da bin ich tatsächlich nicht so drin. Und wäre doch schön, wenn die jetzt mit Collect zumindest ein nettes kleines Kartenspiel rausgebracht haben, Michael.
Ja, definitiv, das haben sie und da wünsche ich denen auch alles Gute. Aber wie gesagt, es wird erst ab März wieder in die Läden kommen. Mhm. Und es ist auf jeden Fall, das kann man schon mal sagen, ein wirklich auch hübsches Spiel. Also man hat so
super Karten, ne?
Glitzernde Karten, also richtig toll, das sieht super schön aus. Wir haben auf diesen Karten Tiere drauf, die sind auch sehr ungewöhnlich illustriert, muss man sagen. Und das Spannende ist, man hat zum Beispiel Krokodile oder Krabben oder man hat Affen. Und all diese Tiere sehen zwar auf den ersten im ersten Moment alle gleich aus, sind sie aber nicht. Also jede Karte hat so ganz klein in Nuancen irgendwas unterschiedlich. Sei es, dass, keine Ahnung, der Krebs dann plötzlich irgendwo eine Blume noch an der Krabbe hat oder an der Schere hat oder was auch immer. Also das ist ganz, ganz niedlich gemacht. Muss man wirklich mal genau hingucken, weil das fällt einem nicht sofort auf, aber da steckt viel Liebe im Detail. Naja, und es ist ein Set-Collection-Spiel. Wir ziehen eine Karte und legen die vor uns aus und oder ziehen Karten, legen die vor uns aus in einer Reihe und wir müssen als Ziel haben wir eigentlich 7 unterschiedliche Tiere vor uns liegen zu haben. Das ist eigentlich schon alles. Das Fiese ist nur, wenn wir eine Karte ausspielen, dann hat diese Karte immer eine Eigenschaft, die macht irgendwas. Die macht zum Beispiel, zerstört sie andere Karten, schiebt Karten von links nach rechts. Wir dürfen nämlich die Reihenfolge unserer Karten nicht verändern. Oder aber man tauscht dann einfach mal eine Karte mit irgendjemand anderem, der sich gerade freut, na, jetzt habe ich gleich irgendwie 7 Karten zusammen. Und jetzt gibt es noch eine Besonderheit, denn dieses Ziel, 7 unterschiedliche Tiere zu haben, dieses Ziel verändert sich. Es gibt 2 Tiere, die einem ein neues, einfacher zu erreichendes Ziel geben. Was ich gerade gesagt habe, ist totaler Quatsch. Man muss 4 gleiche Tiere nebeneinander haben. So war das. So, das war das eigentliche Ziel. Wenn man aber den Löwen zieht, dann sind es die 7 unterschiedlichen Karten, die man haben muss. Oder aber, wenn man, ich glaube, das ist die Qualle, wenn man die hat, dann muss man 3 Pärchen sammeln und gewinnt damit dann das Spiel. So, und wenn man also zum Beispiel kurz davor ist, 3 Pärchen zu haben, einem fehlt aber nur noch die Qualle, dann versucht man die natürlich zu sich zu bekommen. Und also so wechselt eigentlich ständig die Spannung, wer jetzt am nächsten am Ziel dran ist, weil sich das Ziel ständig ändert. Und das ist so unfassbar cool und ein so toll, auf so eine tolle Art, so ein Ärgernspiel. Du denkst, ja, jetzt gewinne ich. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Und dann kommt doch noch wieder einer um die Ecke und sagt dir, nee, ich tausche die mal hier. Da kriegst du jetzt einen Affen. Und also es ist einfach nur, du hast Spaß ohne Ende. Wir haben es zu zweit gespielt und zu viert gespielt. Es funktioniert auch zu zweit. Ich muss aber sagen, es ist um Welten besser, wenn man es zum Beispiel zu viert spielt. Ich glaube, bis 5
das
geht
kann
es
mir vorstellen,
insgesamt oder sogar bis 6. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist einfach großartig, vor allen Dingen, weil dann auch alle auf einen gehen. Ne? Dann
klar.
Plötzlich entdeckst du, oha, gleich hat das. Und dann gehen alle auf den und zack, gewinnt plötzlich jemand anders. Also, weil nur eine Karte mitunter das Ganze dann ändern kann. Es ist ein Riesenspaß und wirklich total empfehlenswert, weil es auch eben auch hübsch ist, niedlich gestaltet und dann eben dieses Ärgern. Und das ist kein so ein in die Fresse ärgern, sondern das ist einfach, man weiß und man muss damit rechnen in diesem Spiel, dass man halt ständig geärgert wird.
Ja, ja. Sieht super süß aus. Ich werde mir das auf jeden Fall holen, wenn es wieder verfügbar ist. Wobei man sagen muss, ich glaube, das sind so Spiele, die man auch nicht zu ernst nehmen darf. Ne?
Nein.
Also das mit einer Eurogame-Runde wäre schon fahrlässig.
Oh, das, ich finde, als Absacker oder so kann das super funktionieren.
Ja, wenn alle einverstanden sind. Ne?
Ja, genau.
Hier ist ein nicht ernstzunehmendes Partyspiel hier.
Ja.
Ich glaube, dass in der richtigen Runde kann das auch richtig Stimmung auslösen. Es kann aber in der falschen Runde auch Emotionen wecken, die man nicht haben wollte wahrscheinlich.
Ja, ja. Also mit kleineren Kindern würde ich zum Beispiel auf gar keinen Fall spielen. Das könnte dann doch schon gemein sein oder gemein werden. Ne?
Ich finde das super interessant, wie sie es geschafft haben mit so, also nebenher, als du das erklärst, habe ich mir mal die Karten angeguckt und man erkennt ja sofort eigentlich auch, was die Aktionen machen. Ne? Es ist eine sehr schöne Ikonografie, was für solche Spiele auch unfassbar wichtig ist. Wenn man das gerade vielleicht auch mit der Familie spielen will, dann nervt das, glaube ich, alle, wenn man eine schlechte Ikonografie hat. Ich hatte das jetzt zuletzt bei Coming of Age, ist das ätzend, immer in die Anleitung zu schauen und zu gucken, was heißt denn das jetzt eigentlich nochmal? Mhm. Deshalb bin ich da immer Fan von und ich finde, in Familienspielen ist das auch nicht immer so easy, wie man das vielleicht als Vierspieler auch denkt, aber hier kommt mir alles relativ klar vor, vor allen Dingen auch ohne Sprache ist immer super.
Ja, definitiv. Also die sind ganz toll, die Symbole. Du brauchst auch nicht lange, um sofort alles zu begreifen. Es gibt noch so eine kleine Spielerhilfe, die haben wir, ja klar, in der ersten Partie liegt man sie irgendwie immer dahin, aber es dauert wirklich nicht lange und du kennst die Symbole alle. Das kann jeder sofort begreifen. Nichts Schwieriges.
Ja, nachdem du das erzählt hast, ich glaube, das ist perfektes Spiel auch für so 3 Uhr am Brettspielwochenende. Einfach so, einfach trashig. So ein bisschen wie Bing Su, was ich ja auch schon, worüber ich ja auch ja schon gesprochen hatte, wo man einfach so ein bisschen ärgern, Interaktion, man lacht kurz, wenn einem irgendwie was kaputt geht. Aber man muss auch darüber lachen können, wenn dann im letzten Zug, bevor man gewinnen würde, einem alles zerstört wird. Ne?
Ja.
Ja, muss man immer aufpassen, mit wem man spielt, auf jeden Fall.
Ja, ja, definitiv. Nee, aber ich hoffe, das wird ein Erfolg. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Autor, das habe ich gar nicht gesagt. Das ist ja Johannes Guppi. Und den wiederum kennen wir ja. Also es war ja jetzt ein Geheimtipp von Silke, aber eigentlich hätte man sich auch schon wieder denken können, dass das ein gutes Spiel sein muss, weil Johannes Guppi hat halt auch Faraway und Pixies gemacht. Auch 2 Spiele, die ich ausgezeichnet finde und sehr, sehr gerne mag.
Ich mag Pixies gar nicht.
Ehrlich? Ja, aber Faraway fandst du gut, ne?
Faraway ist super,
ja. Ja, ja, genau. Also dann kann man zumindest sich denken, okay, das...
Aber man darf ja auch mit der Meinung auseinandergehen. Ja. Genauso wie beim nächsten Spiel, Michael. Was ist denn da los? Ich habe schon gehört, du hast kurz mal etwas zu Serial Killer hier gesagt. Hör mal, was
ist denn da los? Ja, nein, stell dir das Spiel mal vor.
Ja, also worum geht es in Serial Killer? Also erstmal, ich sag mal, wenn man sich das Cover anschaut, ich finde, das ist wirklich 10 von 10 gemacht. Ne? Du hast so eine weiße, clean Box, wo dann so eine Schüssel von so Fruity Loops oder wie die Dinger heißen, diese ganz grässlichen Cornflakes, weiß nicht, hast du die gerne gegessen früher? Ich finde die grauenvoll, ne?
Ja, die fand ich auch immer schon eklig.
Also wonach sollen die auch schmecken? Nach Frucht? Ja, genau, alles klar. Also das ist, ich würde sagen, mit die schlechtesten Cornflakes, die es irgendwie auf dem Markt gibt, auf jeden Fall. Bunte Kreise könnte man sie bezeichnen, die in so einer Suppe schwimmen, die so pink-rot sind, wie man könnte im abstrakten Sinne auch Blut sagen. Denn das heißt ja Serial Killer, nicht wie Serienkiller, sondern wie der Cerealienmörder quasi. Mhm. Und das Spiel kommt von einem kleinen Verlag, Super Noob Games und Primi Genio. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo die waren, in Halle 4 auf jeden Fall. Ein ganz kleiner Stand. Und das war ein Spiel, wo ich vorher schon gesehen hatte, dass das jemand auf der Messe geholt hat. Und ich dachte, okay, 2-Personen-Deduktion, Hidden Movement klingt erstmal interessant. Was ist denn das Ganze? Man könnte sagen, es geht schon in die Richtung von Scotland Yard, aber ist natürlich ein Mikrogame. Das heißt, wir haben wirklich eine ganz kleine Box, Das Spiel geht so über 10, 15 Minuten Maximum, würde ich sagen. Und eine Person spielt eben den Serialienmörder und die andere Person spielt die Polizei, die versucht, ihn zu stoppen und zu fangen. Und in dem Zug von dem Serialienmörder muss er sich drei Felder bewegen und möglichst irgendwie auf Häusern zwischendurch starten, herauskommen, drüber laufen, um dort eine seiner Serialien zu hinterlegen, um anzuzeigen, dort ist ein Mord passiert. Und das ist die einzige Information erstmal, die der Polizist hat, der danach am Zug ist. Der darf sich auch bewegen, der darf versuchen, auf einem gewissen Feld, das angrenzend zu ihm ist, einen Catch zu versuchen und zu sagen, hey, bist du da? Dann hast du sofort das Spiel verloren als Serialienmörder. Ansonsten geht das Spiel weiter. Ich glaube, man hat sogar 4 Versuche. Das ist relativ okay. Für mich mittelmäßig. Ich bin sehr schlecht in sowas. Mhm. Und es gibt die Möglichkeit, über die Befragung von Zeugen ja mehr herauszufinden, wo sich die Person gerade befindet. Insgesamt kann man sagen, dass diese Zeugenbefragung eins der Kernelemente des Spiels ist, denn die befinden sich meistens an Stellen, wo irgendwo früher oder später ein Mord passieren muss und dann darf der Cop dahin gehen und darf, und das ist so ein ganz zentrales Element des Spiels, sich aus verschiedenen Kategorien etwas aussuchen und den Zeugen befragen. Wie beispielsweise, befindet sich aktuell der Mörder auf einem geraden oder ungeraden Feld? Oder befindet er sich in der Spalte von dem von der Zeugin oder dem Zeugen? Mhm. Oder, was war da noch? Waren ganz viele verschiedene Sachen, die einen helfen können. Allerdings ist ganz wichtig zu wissen, wann frage ich welche Sachen. Denn darüber kann ich große Rückschlüsse ziehen, wo sich vielleicht auch aktuell die Person aufhält. Heißt, im Optimalfall habe ich vielleicht als Polizist wirklich nur 2, 3 Optionen, wo nachher das, vielleicht eher so 1, 2 Optionen, wo nachher der Mörder sein kann und kann vielleicht im gleichen Zug auch noch ihn festnehmen. Das ist so das gesamte Spiel. Insgesamt geht es maximal über 8 Züge. Und ja, wie gesagt, der Mörder muss insgesamt 5, sind es nur 5 Leute umgebracht haben? Ich glaube ja, ne?
Ja, ich glaube auch.
Und die Polizei muss ihn bis dahin gefangen haben oder hat alle Arrestversuche vielleicht auch fehlgeschlagen. Mhm. Insgesamt, wie hat mir das Spiel gefallen? Ich finde, das ist ein, wie wir es am Anfang auch bei Peninsula gesagt haben, man macht erstmal mit dem Spiel nichts falsch, finde ich. Also ich fand das ganz cool. Insgesamt so ein kleines Mikrogame, wo man sagt, okay, das kannst du easy in der Hosentasche packen und irgendwo spielen, weil es nimmt nicht viel Platz weg. Man hat ein bisschen Hirnschmalz dabei. Aber so der Hauptkritikpunkt, den ich am Genre immer habe, dieses, ich muss jetzt irgendwie auch versuchen herauszufinden, wo waren jetzt eigentlich die Person und welchen Weg ist sie gelaufen? Das fällt mir einfach unfassbar schwer und das Spiel hilft einem da auch nicht wirklich viel, denn wir haben jetzt keine Cubes, wo wir uns irgendwie was markieren können. Ich erinnere mich nur an Mindmanagement, was das in Extrem ist, wo ich einfach überhaupt gar keine Ahnung hatte, was jetzt eigentlich Sache ist. Hier muss ich sagen, es funktioniert einigermaßen gut, aber man muss das auch mögen, dass man während des Spiels auch mal eine Runde entspannt und sagt, okay, ich warte einfach auf den nächsten großen Hinweis. Mhm. Das Größte, was ich bei dem Spiel eigentlich ganz cool finde, ist die Spannung, die am Tisch ist. Denn es ist halt wirklich einmal gecatcht, sofort verloren. Und das ist sowohl als Polizist als auch als Mörder durchaus spannend, weil man immer wieder sieht, oh, jetzt kommt er mir aber besonders nah oder ist er da jetzt wirklich vielleicht? Wie kriege ich denn jetzt das am meisten raus? Und das ist eigentlich ein Spielgefühl, was ich ganz gerne mag. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Spiel ist, was jeder braucht und es gibt gewisse, ich sag mal, es macht jetzt auch nicht viel Neues, was andere Genrevertreter nicht machen. Es ist halt in der schönen kleinen Box, nett aufbereitet, Material mit diesen kleinen Serialien, das ist wirklich super, sieht echt interessant aus. Mir hat es insgesamt erstmal gefallen, aber du warst ja nicht so begeistert, Michael.
Ja, also habt ihr es zu zweit gespielt? Darf ich noch mal kurz nachfragen? Ja, ihr habt es
nur zu zweit, weil es ist ja eigentlich, wenn man sich die Anleitung anschaut bei Spielen, dann ist man sich ja häufig sicher, okay, das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel und man hat irgendwie noch eine Regel dazu gemacht, weswegen es jetzt auch zu dritt funktioniert. Ähnlich auch wie bei anderen Eurogames, wo es immer eine extra Zwei-Personen-Regel gibt, wo man weiß, okay, im Optimalfall spielt man es einfach nicht zu zweit. So denke ich, ist das bei dem Spiel ja auch kommuniziert.
Ja, weil, also ich musste diese Frage jetzt stellen, weil das Spiel, das du jetzt gerade beschrieben hast, ne, das klingt total interessant, aber das war nicht das Spiel, das wir gespielt haben.
Okay. Das ist interessant.
Ja, und zwar, also ich war mit meiner Frau an dem Stand, wir haben, auch das war, glaube ich, sogar auch wieder eine Empfehlung von der Silke. Und sie sagte, Mensch, geh da mal hin. Oder vielleicht hast du mir das sogar erzählt. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendjemand hat mir da davon erzählt, geh mal da hin und schau dir das mal an. Und dann sind wir da hin und wollten es zu zweit spielen. Und dann kam aber so ein, ich weiß nicht, 13, 14-jähriger Junge kam noch da an und sagte, ich will das ausspielen. Und dann kam da ein Erklärer, sagte, ja, kannst mitspielen, ihr könnt das auch zu dritt spielen. Mhm. Und ich glaube, der hat wohl gedacht, das ist unser Sohn oder so, und hat den, aber eigentlich wollten wir ja zu zweit spielen, egal. Und dann hat er halt noch die wichtigste Rolle, die wir beide gerne gehabt hätten, übernommen, nämlich der Killer zu sein. Und dann war einer von uns war noch ein Hund. Und dann konntest du eben halt nochmal den Killer quasi wittern und hattest dann eine zusätzliche Ebene quasi, wie du an den Killer rankommst.
Hast aber einen doppelt so großen Spielplan, das muss man auch dazu sagen.
Ja, genau. Ja, und dann war es, ja, wobei, nee, den hatten wir nicht. Jetzt, wo du das sagst, den hatten wir nicht. Wahrscheinlich hätten wir irgendwas umdrehen müssen, ne? Egal. Jedenfalls, der Spielererklärer sagte dann, ja, hier, mein Chef, der kann das ganz toll erklären, aber der ist gerade nicht da.
Ja, tolles Beispiel dafür, wie es nicht funktioniert auf der Spielemesse.
Ja. Aber okay, wie lange dauert, wann kommt der denn wieder? Weiß ich nicht. Kommt der denn überhaupt wieder? Ja, weiß ich nicht. Kannst du dann irgendwann uns da irgendwie erklären? Ja. Und dann hat er es versucht. Dann haben wir noch das Regelheft genommen, haben den Rest uns selbst erarbeitet. Nach 2 bis 3 Minuten war der Killer gefasst und wir haben gedacht, oh, schön.
Das war's. Dann hat der Killer wahrscheinlich auch scheiße gespielt, ne? Ohne den 13-Jährigen jetzt angreifen zu wollen.
Ja, ich hoffe, er hört das jetzt nicht hier.
Stell mal vor, ein größter Fan, wer weiß.
Ja.
Alles gut. Man kann in dem Spiel definitiv am Anfang auch die Fehler machen.
Ja, natürlich.
Ich bin also, in dem Spiel übrigens auch sehr schlecht. Also, sowohl als Killer als auch als Cop.
Also ich lasse mich ja auch gerne eines Besseren belehren. Und ich bin in der Tat jetzt auch wieder nach deiner Beschreibung neugierig geworden. Und denke mir so, das Spiel, was du beschrieben hast, das klingt wirklich interessant. Also wenn es nochmal irgendwo rumliegt, werde ich dem Spiel auf jeden Fall noch mal eine Chance geben. Ja. Aber es war, also auf der Messe war es totaler Flop. Da wir waren so enttäuscht. Aber gut.
Ja, weird. Aber auch, warum? Also ich finde das immer komisch, wenn dann auf Zwang noch irgendwie die Regeln erklärt werden und die sind auch falsch. Also du spielst doch zu dritt auch mit dem zweiten Plan.
Ja, keine Ahnung.
Also dann ist ja logisch, dass ihr den sofort gefasst habt. Wie soll denn das gehen?
Keine Ahnung, vielleicht war der auch doppelt so groß. Ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig. Ich will jetzt auch niemandem Unrecht tun. Vielleicht haben wir zumindest den Part richtig gespielt. Aber es ging jedenfalls, also es waren 2, 3 Minuten und dann war es erledigt.
Ja, okay. Ja gut, viel länger geht das Spiel aber tatsächlich auch nicht. Es ist wirklich ein Mikrogame. Selbst wenn du deine 4, 5 Züge erstmal gemacht hast, sind ja 3, 4 Minuten maximal um. Also das geht ja super schnell. Ich finde, dass es schon eine Lernkurve hat, weil du ja so ein bisschen auch dir überlegen musst, wie kann denn jetzt die andere Person gerade gelaufen sein? Und der richtige Clou ist wirklich, zur richtigen Zeit die richtige Frage zu stellen, weil du musst ja nicht die ganze Zeit wissen, wo der Killer sich herumtreibt. Mhm. Du musst es nur zu einem Moment wissen. Mhm. Und das war heute auch so, dass ich gedacht habe, okay, die kann da jetzt sein, die kann da auch nicht sein. Aber ich habe so 3, 4 Felder im Kopf gehabt und dachte, das wäre eine Möglichkeit, wie sie gelaufen sein kann. Das wäre nicht. Was würde ich denn jetzt machen, wenn ich Killer wäre? Ich wäre jetzt dahin gelandet. Und genau da war sie auch. Und dann habe ich sie gecatcht. Und das ist schon ein cooles Gefühl. Und sie so, wie jetzt was? Das war schon witzig. generell, wie gesagt, Hidden Movement muss man mögen. Es gibt bessere Genrevertreter da immer. Ja, also ist logisch. Also gerade Sniper Elite finde ich da ein sehr, sehr cooles Beispiel. für dieses Genre, aber wenn man so eine kleine Box haben will, wenn man sagt, okay, es gibt ja auch viele, die spielen im Restaurant beispielsweise, wenn sie warten, ne? Gibt's ja einige Personen. Und da passt das perfekt rein, weil eine Runde dauert 5 Minuten, du hast eine kleine Schachtel, das nimmt, ich sag mal, wie viel nimmt das weg? Das sind vielleicht, weiß ich nicht, 50 mal 50 Zentimeter so auf dem Tisch.
Ganz klein, ja.
Das ist schon cool. Und von daher, ich würde es zu zweit erstmal spielen. Und vielleicht kommst du ja nochmal irgendwann in den Genuss, das auszupacken.
Ja, also.
Beziehungsweise du hast ja nicht eingepackt, aber du bist ja in der Nähe vom Würfel und Zucker. Vielleicht, vielleicht erklärt die Silke dir das ja.
Genau. Ja, also ich würde dem auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Aber wenn wir gerade über frustrierende Spielerlebnisse reden, dann kommen wir doch einfach mal zu meinem nächsten Pick. Und zwar habe ich mir nämlich mal Just Three Fools geschnappt. Dass, wenn dir das gepitcht wird, das Spiel, dann denkst du, oh, das ist ja eine unfassbar coole Idee.
Ja.
Du hast einen viereckigen Zettel, der ist von der einen Seite komplett grün, glaube ich, oder so ein grün-türkis, und von der anderen Seite ist, glaube ich, hauptsächlich rot und gelb dabei. Dieser viereckige Zettel hat noch ein kleines Loch. Und du bekommst noch einen Spiegel bei dem Spiel. Und dann bekommst du eine Vorlage und du darfst jetzt dein viereckiges Blatt Papier dreimal falten. Und dann soll es, wenn du dieses Papier dann gefaltet hast und du das gegen den Spiegel hältst, exakt so aussehen wie die Vorlage, die du bekommst. Das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Und ich habe schon auch Origami-Sachen gemacht, meine Frau auch. Und wir haben versucht, das hinzubekommen und wir sind total gescheitert. Wir haben das nicht hinbekommen. Es war, das sah so leicht irgendwie oder fühlte sich so leicht an, so im ersten Moment. Und wir dachten auch, es ist eine tolle Idee, aber du kriegst es nicht hin, wenn du nicht wenigstens die erste Faltung vorgegeben bekommst. Also das ist übrigens auch etwas, was das Spiel dann, das muss man dem Spiel zugutehalten, auch vorgibt. Ne? Man kann den Expertenlevel machen, da kriegt man keine Faltung vorgegeben. Oder man macht den mittleren Level.
Ja,
genau. Oder man nimmt den mittleren Level und sagt, okay, eine Faltung, die erste Faltung wird vorgegeben. Oder man macht den Anfängerlevel und die ersten 2 Faltungen werden vorgegeben. Und ich kann nur jedem den Rat geben, fangt bitte wirklich mit dem Anfängerlevel an, weil das ist immer noch schwer genug, nur diese eine einzige Faltung hinzubekommen, weil das so tricky ist. Also wirklich, ich finde die Idee nach wie vor richtig cool. Es sind auch genug von diesen viereckigen Blättern dabei und es macht auch nichts, wenn man eins benutzt, das schon ein paar Mal gefaltet wurde. Und das, also es macht Spaß. Und es, man kann da, wenn man Spaß am Falten hat, auch eine Stunde dran verbringen. Irgendwann kommt man vielleicht ja auf die Lösung. Aber ich glaube, die meisten wird das eher zur Verzweiflung treiben. Und die werden ja auch sagen, nee, gut, also eine Stunde lang falten, bis ich dann auf die Lösung komme, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr zu.
Darfst du denn wieder zurückfalten wieder?
Ja, natürlich. Du kannst machen, was du willst mit dem Blatt. Hauptsache, du hast am Ende das. Also Schere darfst du nicht benutzen und einreißen.
Ja, das ist ja Origami. Ja, das ist klar. Ja, ich finde, also erstmal finde ich solche Ideen ja total genial. Ne? Also wenn man nochmal irgendwie einen Genre neu denkt und das gehört ja jetzt eher zu den Rätselspielen und das klingt ja schon nach Rätsel. Und ich war auf der Messe kurz davor, es mir zu holen und habe dann gedacht, nee, da, ich glaube nicht, dass ich das gut schaffe. So, ich habe genau die Idee gehabt, dass ich gedacht habe, nee, ob das jetzt auf Dauer so funktionieren würde bei mir, ob ich da Spaß dran hätte, ich glaube nicht. Und wenn du jetzt als Origami-Profi quasi sagst, das ist schon kompliziert, dann muss man da wirklich richtig Bock drauf haben.
Ja.
Und dann ist es, glaube ich, auch nicht meine Art von Rätsel tatsächlich. Dann mag ich andere Rätsel einfach lieber.
Ja. Ja, also meine Frau, die hat schon, wir haben auch schon andere Spiele, die so in die Richtung gehen, gespielt und die hat das immer super hingekriegt, aber auch die ist total verzweifelt und ich glaube, in diesen Sachen ist sie sogar auch noch viel, viel besser als ich und also das war, ja.
Ich glaube, wenn man dann nur einfach so brainig davor sitzt und sich überlegt, wie geht das, da kann ich mir vorstellen, dass man dann irgendwann auch einfach nur noch frustriert ist.
Ja. Aber es ist ein schönes Puzzeln. Also es ist mehr so ein Puzzeln und Rätseln als ein wirkliches Spiel. Ne? Und ich glaube, das könnte sogar auch kooperativ gut funktionieren, dass man halt sagt, oh komm, jetzt nehmen wir uns mal diese Aufgabe vor.
Ja, ja.
Komm,
ja,
und dann versuchen wir das mal gemeinsam irgendwie hinzukriegen. Einfach nur auf die Lösung zu kommen, ist dann nämlich auch schon eine echt coole kooperative Herausforderung. Und da so ein bisschen, ich sag mal, sich abzusprechen oder so. Ich finde, du hast das genau richtig gesagt. Es ist wirklich eine neue Spielidee. Und das muss man dem Spiel auch anrechnen, dass das wirklich eine neue Erfindung ist eigentlich. Ich kenne sowas sonst nicht. Ja, und
aber nicht jede neue Idee muss Spaß machen.
Nee.
So einfach ist es.
So ist es leider, ja.
Aber dann, guck mal, dann kann ich hier schon wieder, der Übergang ist heute wieder perfekt. Denn natürlich habe ich ein Spiel, was auch wieder kreativ ist, was aber dafür Spaß macht, ja. Und zwar ein Spiel, von dem du auch wieder nichts gehört haben wirst, außer du liest den Blog Space Biff. Immer ein guter Hint von mir an der Stelle. Sehr schöner englischer Blog, der immer wieder sehr außergewöhnliche Titel bespricht. Und wir schlagen die Brücke zum Anfang, denn Karnak ist ebenso von DVC Games, die auch Corvids gemacht haben. Und Karnak ist ein, wie soll man das am besten erklären? Ein Bauspiel mit verschiedenen Materialien, bei dem wir uns aber auch schön gehörig gegenseitig in die Suppe spucken können. Wir sind Architekten, die versuchen, Aufträge zu erfüllen, die uns der Pharao gestellt hat. Und dabei gibt es verschiedene Materialien. Die gibt es einmal in Gelb und einmal in Weiß. Weswegen das ist, erkläre ich gleich. Und da gibt es Statuen, da gibt es Stäbchen, da gibt es ja Dreiecke, alles Mögliche. Und die ganzen Dinger werden wieder auf eine Stoffmatte. Ehrlicherweise, Hauptkritikpunkt an diesem Spiel ist leider die Stoffmatte. Du weißt es ja, Michael, es gibt viele Spiele, bei denen die Stoffmatte eher schlecht als recht ist. Und auch hier würde ich sagen, ist das tatsächlich ein Hindernis, denn die ist natürlich gefaltet in der Box, hat aber einen relativ robusten Stoff und somit ist sie nicht komplett eben. Das ist fürs Drauf-Herum Bauen nicht top geeignet.
Das ich sehe gerade die Bilder. Ja, es erinnert mich stark an El Paso.
Ja, genau. Und das ist mein Hauptkritikpunkt. Es gibt ja auch Spiele wie Eternal Decks oder auch hier die Spiele von, jetzt habe ich den Namen vergessen, Canara Abstract, die so eine seichte Stoffmatte haben, die gut bedruckt sind, die aber jetzt nicht so einen dicken Stoff haben, sondern ganz, ganz seichten. Die hätte hier viel, viel besser getan. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Es ist nun mal so eine Matte. Hauptkritikpunkt an diesem Spiel wirklich, weil es teilweise echt nervig war, darauf zu puzzeln. Aber wirklich nur mit Abstrichen. Denn im Kern ist das ein ganz tolles Spiel. Was machen wir in unserem Zug? Wir können entweder drei neue Karten ziehen. Dann dürfen wir auch nichts anderes mehr machen. Oder wir platzieren einfach zwei gelbe Teile irgendwo auf der Map. Wir dürfen die auch übereinander stapeln. Man sieht das auch auf den Bildern, wenn ihr euch das anschaut. Man darf die übereinander stapeln. Man kann alles mögliche. Man kann ja ganz kreativ werden, wie man das macht. Oder wir dürfen einen Teil bewegen. Jetzt ist aber die Regel, dass man nur Teile bewegen darf, die freiliegend sind. Das heißt, wenn schon etwas auf einem Teil drauf liegt, darf man das darunterliegende natürlich nicht bewegen. Logischerweise ist dann die Statik natürlich nicht mehr gegeben. Genauso darf man auch weiße Figuren und sonstige Bauteile nicht mehr bewegen. Das heißt, wenn die einmal irgendwo stehen, liegen, wie auch immer, sind die auf jeden Fall eingeloggt. Kann keiner was dagegen tun. Oder jemand hat ein komplettes Konstrukt eingeloggt. Das kann man in dem Sinne machen, dass man jeder hat zwei Priester. Und wenn man ein Priester an ein Gebilde liegt, dann ist das gelockt. Dann kann da nichts mehr dran gebaut werden, nichts mehr verändert werden. Bewege ich jetzt also beispielsweise eine gelbe Scheibe auf ein anderes Konstrukt, tausche ich sie aus gegen eine weiße Scheibe. Das heißt, im Umkehrschluss, jedes Teil darf nur einmal bewegt werden in dem Spiel. Und wir versuchen dann, Aufträge zu erfüllen. Ganz easy, wie man es kennt. Wie zum Beispiel drei Statuen in einer geraden Linie. Oder mindestens drei Statuen müssen mindestens zwei Teile berühren. Oder das höchste Teil auf der gesamten Map muss ein Dreieck sein. Beispielsweise. Also gibt es ganz viele abstrakte Sachen. Wenn du dir die Map angeschaut hast, da sind ja auch noch ein paar Sachen drauf, wie Wasser und kleine Kreise. Es sind Linien drauf. Und die beziehen sich natürlich aufeinander. Jetzt ist der Clou, du versuchst natürlich mehrere Sachen auf einmal zu erfüllen. Ja, das heißt, vielleicht habe ich auch so einen Teil mit, ein Konstrukt darf nur genau fünf Teile beinhalten. Jetzt baut der Michael aber netterweise für mich schon die Sachen davor und baut ja auf sein architektonisches Meisterwerk hin, damit er seinen Auftrag erfüllt. Ich sage dann aber, finde ich schön, danke, dass du mir die vier Teile da schon mal hingebaut hast. Jetzt baue ich noch ein Teil drauf und locke das mit meinem Priester ein. Zack, fertig. So, du hast deinen gesamten Auftrag zerstört oder du bewegst irgendwie, war in der letzten Partie tatsächlich so, ich hatte einen Auftrag, ich muss jedes Teil in dem Konstrukt haben, das es gibt fünf verschiedene. Und in dem letzten Moment nimmt einer sich das Ding, das Dreieck weg, verschiebt es irgendwo anders hin, lockt es ein. Ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Ja? wie kriege ich das jetzt nochmal hin? Habe ich natürlich bis zum Ende nicht mehr hinbekommen, weil es ist einer der schwersten Aufträge. Weil halt jeder mitmischt. Aber dadurch, dass du nur zwei Priester hast, ist das super interessant zu gucken, wann setzt du den ein. Weil hast du die relativ früh im Spiel natürlich verloren, dann keine Chance. Dann kannst du später ja nichts mehr loggen. So, jetzt kommt aber der nächste Clou in dem Spiel. Du wertest zwar die Sachen sofort. Das heißt, wenn du das erfüllt hast, legst du es hin. Jetzt denkst du dir, warum soll ich das überhaupt einloggen? Ich habe das ja gerade erst ausgespielt. Der Clou ist, die müssen zu dem Zeitpunkt, wo du die Karte ausspielst, zwar erfüllt sein, dann bekommst du eine kleine Belohnung, eine kleine Favor-Karte, da können so Bonusaktionen drauf sein, wie nimm dir neuen Priester oder platziere sofort ein weißes Teil, bewege was, so eine kleine Bonusaktion. Aber alle Aufträge, die du während des Spiels erfüllst, müssen am Ende auch noch erfüllt sein, wenn gewertet wird, damit du da Punkte für kriegst. Das heißt, du versuchst während des Spiels noch alle Sachen quasi bei Laune zu halten. Und ja, klar, habe ich die fünf Teile jetzt da liegen und die Karte ausgespielt. Aber wenn jetzt da jemand das sechste Teil drauf liegt, habe ich wieder ein Problem. Und das ist so ein ganz tolles Element, wo ich merke, die Konfrontation knallt ab drei Personen schon direkt rein. Zu zweit war es mehr so ein, ich versuche möglichst viele Aufgaben mit einem Konstrukt quasi zu erfüllen und es dann zu loggen. Es war nicht so konfrontativ. Ab drei Personen wird das schon richtig gemein, weil bis du wieder am Zug bist, kann ja sehr viel passieren. Ja. Und natürlich gibt es auch Runden, da ziehen einfach alle drei nur noch neue Aufträge. Okay, easy. Mhm. Aber es gibt auch Runden, da wird alles einmal auseinandergepflückt. Jeder bewegt irgendein Teil, platziert das auf dem anderen, macht damit irgendwas kaputt. Und du hast natürlich dieses Ärgerelement, dass du natürlich auch überlegst, was könnte der andere jetzt vorhaben? Dann setze ich doch ihm jetzt da mal was drauf, was er nicht mehr wegbewegen kann. Und das ist ein einzigartiges Spielgefühl. Hatte ich so bisher noch nicht. Finde, das hat ein haptisch tolles Element, sieht auch interessant auf dem Tisch aus. Dauert so eine Stunde, würde ich sagen, Maximum. Ja, also 30 bis 60 Minuten, je nachdem, mit wie viel Grüblern man spielt. Ich würde auch sagen, so die letzten 10-20% des Spiels sind auch ein bisschen zu lang. Könnte man auch theoretisch hausregeln. Die werden sich da aber was bei gedacht haben, denke ich, weil man spielt quasi durch, bis gewisse Aufträge einfach an Anzahl erfüllt sind. Es wirkt ein bisschen zu lang, aber wie gesagt, ist so eine ganz kleine Kleinigkeit. Die Mathe ist wirklich nicht cool. Ja, man sieht es auf den Bildern bei BoardGameGeek eben auch schon, dass manche Konstrukte, man muss da schon ein bisschen hin und her puzzeln. Aber das sind wirklich so Kritikpunkte, die für mich dann nur so ganz marginal auf eine Wertung einwirken. Denn insgesamt finde ich das ein super kreatives Spiel. DVC Games, ein absoluter Anlaufpunkt für kreative Meisterwerke. Ihr werdet hier noch von mehreren tollen Spielen dort hören. Auch ein neues Zwei-Personen-Highlight, das werde ich demnächst noch besprechen, nachdem ich es noch ein paar Mal gespielt habe. Super interessant und abgespaced. Das ist ein Spiel, das zeige ich Leuten, die schon alles gefühlt gesehen haben, die sagen, ey, was will ich denn da, was wollen die mir jetzt Neues erzählen im Brettspielbereich? Ja, dann spielt mal das. Das ist nochmal was Frisches.
Ja, klingt auf jeden Fall echt cool und in der Tat, das mit der Matte, ja, gerade wenn man was bauen will, ne, und dann hast du da so riesen Falten drin, ist das natürlich sehr ärgerlich. Ist irgendwie lustig, ich weiß nicht, kennst du Tower Bricks? Sagt dir das
ja
was?
Ja, ja.
Und das hört sich so ein bisschen an wie Tower Bricks, nur in konfrontativ.
Genau, ja. Absolut. Okay. Und auch abgespaceder.
Ja, ne? Ja, natürlich, viel abgespaceder.
Du hast jetzt zig Konstrukte, ne?
Ja.
Die du da bauen willst.
Klasse, weil
sehr gutes Spiel. Also war für mich auch wieder einer der Innovationstitel des Jahres auf jeden Fall.
Klingt super spannend, ja. Werde ich mir mal anschauen.
Und ich würde auch sogar sagen, wenn wir es jetzt mit Corvids vergleichen würden, Corvids ist ein super Spiel, aber Karnak hat ein bisschen mehr Taktik drin, würde ich sagen. Also ein bisschen mehr Spiel drumherum, ja. Aber ich finde beide hervorragend. Mhm. So, jetzt genug gesagt.
Ist das auf Deutsch schon raus oder ist das ausschließlich auf Englisch? Okay, ja,
ist klar. Ist wahrscheinlich auch relativ schwer zu bekommen. Ja, ich glaube, ich habe eins von den Spielen tatsächlich aus Belgien noch bestellt, sonst hat mir der Verlag netterweise ein paar zugeschickt. Die bringen immer mal wieder neue Sachen raus. Da muss man einfach mal schauen. Aber es ist wohl möglich, an die Spiele heranzukommen. Ich sehe auch gerade, es gibt einige Anbieter, die auch nach Deutschland versenden, denen man das hinbekommen kann. Und es sind halt wirklich auch coole kleine Boxen. Ne? Also wir reden hier von der Größe von, weiß ich nicht, zweimal ganz schön clever beispielsweise. Eine coole Magnetbox. Sonst, ja, ist schon cool.
Sehr schön. Ja, sieht echt gut aus. Und Namen kann man sich auch gut merken. Einfach Arnak mit K.
Ja, oder man mischt einfach Karak und Arnak.
Oder so, ja. Sehr schön. Wie kriege ich den Übergang jetzt hin? Also mein Spiel gibt es auf jeden Fall auf Deutsch, das ich hier als nächstes habe.
Wen wundert's, ja.
Ich habe aber allerdings auch vorhin den Übergang verpasst, weil als du die 12 Rivers genannt hattest, da hätte ich ja mit 13 weitermachen können.
Oh ja, stimmt, klar.
Mit 13 Leaves.
Ja.
Verpasst, gut, egal, haben wir halt keinen guten Übergang. 13 Leaves erschien bei Elsner, jetzt gerade auch frisch rausgekommen, ist ein Kartenspiel, das jetzt auch nicht die Welt neu erfindet, aber durchaus einen gewissen Charme und einen gewissen Reiz hat. Wir haben Karten, auf denen sind Blätter, also Blätter aus der Natur, vom Baum, die da so abfallen, abgebildet. Und wir haben Zahlen da drauf, die gehen von 1 bis 13, wenn ich mich richtig erinnere.
Deshalb heißt es ja 13 Leaves.
Ne? Richtig, genau. Macht total Sinn, was du da sagst. Genau, wir haben Handkarten. Jeder hat die gleiche Anzahl an Handkarten. Ich glaube, in einer Runde zu 6 haben wir es gespielt. Da hatte jeder 9. In der Runde zu dritt hatte jeder 12 Karten. Und die müssen wir einfach so schnell wie möglich loswerden, indem wir sie auslegen. Und zwar nach bestimmten Regeln. Wer anfängt, legt eine oder mehrere Karten der gleichen Zahl in die Mitte des Tisches. Und die nächste Person darf dann links oder rechts anlegen, und zwar links immer absteigend und rechts immer aufsteigend. Es dürfen auch Lücken entstehen, aber man muss die gleiche oder mehr Karten daneben legen. Also wenn da jetzt eine 7 liegt, dann kann ich daneben eine 8 legen oder auf der anderen Seite daneben eine 6 legen. Ich kann auch 2 Sechsen daneben legen oder 2 Achten oder eben 2 Neunen. Also man darf, wie gesagt, auch überspringen, gar kein Problem. Das ist alles möglich. Ja, wenn man aber dann zum Beispiel dort 2 Siebenen liegen hat, dann darf da nicht eine 8 daneben gelegt werden, sondern es müssen auch 2 Achten sein. Und was man als Sonderregel noch machen darf, die äußeren Karten, die darf man verdoppeln. Wenn da also zum Beispiel irgendwo 2 Siebenen am äußeren Rand liegen, dann darf ich da einfach noch 2 Siebenen obendrauf legen, wenn ich sie habe. So, das ist so die kleine Sonderregel. Ja, irgendwann kommt es zwangsläufig dazu, dass alle passen müssen, weil sie nicht mehr legen können. Und wenn man passt, muss man eine beliebige Karte, die da jetzt schon liegt, sich wegnehmen. Das kann man wirklich irgendeine nehmen. Wenn man es den Gegnern nicht zu leicht machen möchte, dann nimmt man natürlich eine Karte aus der Mitte. Wenn man das denen leichter machen möchte, nimmt man eine vom Rand, weil dann haben sie es ja leichter, da wieder was ranzulegen. So, und daraus ergibt sich auch ein gewisses taktisches Element. Denn zum einen möchte man eigentlich eine Karte nehmen, damit man von einer Kartenart wieder mehr hat, um sie dann besser ranlegen zu können. Man möchte aber auch nicht unbedingt welche aus der Mitte, weil man die erfahrungsgemäß schlechter los wird. Und also das hat so eine taktische Tiefe und so ein taktisches Element, das hat uns in der 3-Personen-Partie richtig, richtig gut gefallen. Je mehr man isst, desto weniger Taktik kann man da reinbringen und desto mehr wird man dann doch von den anderen gespielt, sag ich jetzt mal. Aber also als 3-Personen-Spiel fand ich das richtig gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Und zu 6 war es eher dann wieder so mittelmäßig. ja, das wäre das, was ich zu 13 Leaves sagen kann. Es ist gar nicht so, es hat super leichte Regeln eigentlich, wirklich super schnell erklärt. Karten sind sehr hübsch und ja, einfach nur ein Kartenstapel.
Ja, interessant. Genau.
Du kennst das noch nicht?
Nee, tatsächlich. Ich habe gerade gesehen, dass es tatsächlich auch eine CMYK-Variante davon gibt. Das ist ja diese Magenta-Series. Du erinnerst dich mal an, ich glaube, wir haben es nicht gespielt, aber ich hatte es auch mit damals. Das ist sind diese Spiele, die in dieser Magenta-Box, wie von der Telekom, keine Werbung an der Stelle, daherkommen. Und Ich muss sagen, mir gefällt es tatsächlich optisch mit den Blättern besser. Und kostet wahrscheinlich auch nicht 25 Euro.
Das gab es jetzt auf der Messe für 10 Euro, aber ich glaube, es war ein Sonderpreis jetzt bei Elsner. Die waren ja auf der Spielemesse Hamburg.
Ja, es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich finde ja auch super, dass du hier den Hinweis gibst, zu dritt relativ gut planbar und je mehr spielen, desto chaotischer, weil man ja dann doch häufiger mal auch zu dritt ist. Ne? Das ist mir erst so im Laufe des letzten Jahres bewusst geworden, dass man immer mal wieder ja auch Spielerunden beim Spieletreff hat, wo wir nur zu dritt sind. Und deshalb ja auch so Drei-Personen-Stichspiele. Wir haben so viele Drei-Personen-Stichspiele gespielt dieses Jahr. Und da würde das ja auch gut als Absacker nachher noch reinpassen von der Komplexität wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall.
So ein bisschen, also ja, also wenn es komplett random ist, glaube ich, in dem Kartenbereich, da habe ich dann auch genug. Da brauche ich jetzt nichts Neues. Aber wenn du sagst, zu dritt, richtig taktisch, durchaus interessant, ja.
Ja, ja, definitiv. Also das hat auch eine Lernkurve auf jeden Fall.
Sehr cool. Und wahrscheinlich auch nicht so lange gespielt, ne?
Nein. Eine Partie geht vielleicht 10 Minuten, 10, 15 Minuten. Dann ist man schon durch.
Ja. Super. Ja, ein Spiel habe ich noch für dich, Michael, oder für euch. Und zwar ist das Spiel Popcorn. Und ja, ich habe auch im Vorfeld schon geteilte Meinungen über dieses Spiel gehört. Ich glaube, die ging es da ja ähnlich.
Ja.
Und ich muss sagen, das ist ein Spiel, bei dem man genau wissen muss, was dieses Spiel ist und worauf man sich da einlässt. Denn ich würde sagen, dass viele Leute sich über gewisse Punkte vielleicht ärgern könnten, ist aber insgesamt für mich auch trotzdem ein liebevoll umgesetztes Spiel ist. Worum geht es im Popcorn? Im Kurzen zusammengefasst will man einfach ein tolles Kino führen. Ja? Also am Anfang eines Zuges können wir neue Kinosäle kaufen, beziehungsweise neue Kinosessel. Am Anfang haben wir nur zwei Kinosäle, wir können aber auch einen dritten noch freischalten. Wir können Filme quasi lizenzieren, die wir dann in unserem Kino zeigen können. Und der Hauptmechanismus ist danach ein Backbuilding-Mechanismus, denn wir ziehen aus unserem Beutel, je nachdem, wie weit wir bei den Eintrittstickets vorangeschritten sind auf der Leiste, Sachen aus unserem Beutel. Das sind Meeple, die gewisse Fans von Genre sind, möglicherweise. Am Anfang haben wir viele weiße Meeple, die sind quasi universell, die sind aber auch nicht sonderlich spannend. Das ist eher so diese Zumüll-Komponente. Und dann haben wir Leute, die sind vielleicht Actionfilmfans, das sind die Roten. Oder wir haben Liebesfilmfans, sind die Gelben. Oder Sci-Fi, Fantasy, Grün und so weiter. Und wir wollen im Endeffekt gucken, dass die richtigen Personen im richtigen Film erstmal sitzen. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, viele rote Filme gerade vorzuführen, will ich natürlich möglichst viele rote Personen haben. Der Clou ist, wenn ich extra bezahle für einen Film quasi, aus der oberen Reihe nehme, dann darf ich mir direkt aus dem Vorrat quasi noch einen Meeple dazu nehmen und den auch direkt in den Beutel werfen von der Farbe. So, insgesamt lohnt sich das am Anfang meistens immer, ja, auch wenn die Filme recht teuer sind, aber so in den Partien, die ich gemacht habe, da habe ich das relativ zuverlässig immer wieder gemacht. Ja, und dann gibt es so eine Art Worker-Placement mit diesen Workern, denn wir aktivieren dann, wenn die Farbe zu dem Film passt, ein beliebiges Aktionsfeld von dem Film. Da kann sowas drauf sein wie, wir legen unsere Tröte auf einen roten Worker. Was das macht, erzähle ich gleich. Nimm dir Geld oder gehe auf diese Eintrittstickets, leiste ein Feld weiter vor und so weiter und so fort. Da kannst du natürlich auch Backbuilding-typisch natürlich auch dann weiße Meeple entfernen oder jemand anderen irgendwie in die Suppe ein bisschen spucken. Gleichzeitig möchte man aber auch passende Meeple auf die Sessel platzieren. Das heißt, selbst wenn ein blauer Meeple in einen roten Film geht, kann ich zumindest den Sessel aktivieren, den ich da reingesetzt habe. Das kann vielleicht auch ein Geldbonus sein. Ansonsten gibt es auch neutrale Sessel, die einfach von jeder Farbe aktiviert werden können. Die Effekte sind natürlich ein bisschen weniger stark. Kann aber auch sein, dass da ein schwarzer Sessel ist, bei dem ein grüner drauf sitzt und damit kann ich trotzdem dann über den Effekt eine Sache von dem Film aktivieren. Insgesamt wollen wir natürlich Punkte sammeln. Wir haben noch so versteckte Aufträge, wo zum Beispiel draufstehen muss, wie viele Meeple wir von welcher Farbe insgesamt am Spielende haben oder wie unsere Sessel aufgebaut werden sollen. Es gibt noch so kleine 2-3 Stellschrauben, an die man auch ran kann. Und danach wird wieder aufgefrischt. Das heißt, wir werden die Sachen wieder auffüllen in den Leisten. Und nachher bekommen wir ja quasi wieder Sachen aus dem Beutel, können Sachen kaufen. Und das geht so lange weiter, bis wir quasi die letzte Filmkarte ziehen. Das Spielende wird auch dadurch getriggert, dass einfach immer die unterste Reihe komplett abgeworfen wird, wenn da keiner was kauft. Das heißt, der Progress ist durchgehend. So, weswegen ist das Spiel jetzt aber vielleicht auch so ein kleiner, ich glaube, womit sich das Spiel kein Gefallen tut, und das wird man wahrscheinlich auch an den Reaktionen dann merken, ist, dass das Spiel eine sehr fiese Komponente hat. Denn, ja, ich habe eben schon von der Tröte auf Rot geredet, in unserer Aufräumphase kann ich die einlösen und kann von jemandem einen roten Meeple quasi klauen und anwerben. Der muss quasi im Ausgangsbereich stehen. Das heißt, er muss sie in der vorigen Runde gezogen haben. Und dann kann ich mir den quasi einfach schnappen und tu den in meinem Beutel, hab den für die nächste Runde zur Verfügung. Insgesamt kann man sagen, im Spiel zu zweit hat man auch nur zwei von den Farben jeweils mit Meeplen offen ausliegen. Das heißt, es ist relativ schnell auch ausverkauft. Das heißt, man muss auch bei dem anderen klauen, um gewisse Kombos vielleicht auch ausführen zu können oder eine gewisse Sicherheit haben zu wollen, dass man immer einen roten zieht. Und das ist so ein Element, das dem Spiel nicht immer gut tut. Ist meine persönliche Einschätzung. Ich habe das jetzt mit der Simone gespielt. Ich habe es auch auf der Arbeit gespielt. Generell in einer Dreiviertelstunde gespielt. Es hat doch viele kleine Kleinigkeiten, so dass ich sagen würde, das ist für mich kein Familienspiel, sondern du musst schon einiges erklären. Das geht dann schon in den klassischen Kennerbereich. Und es hat einen ganz schönen Game Loop eigentlich. Das Spiel sieht auch unfassbar gut aus. Jeder hat so eine kleine Popcorn-Tüte, wo er auch die Siegpunkte, die Popcorn sind, immer wieder reinschmeißt. Das heißt, man weiß auch nicht, wie viel hatten jetzt der andere. Die Filme sind auch total lustig. Also jeder Titel wird an irgendeinen Originalfilm angelehnt sein, ob es jetzt Batman mit D geschrieben ist, mit einem anderen Buchstaben wäre er ein Held gewesen. Oder jetzt sehe ich die gerade leider nur auf Englisch hier bei Board Game Geek. Aber da sind auch so The Godmother, genau. Also sind wirklich Sachen, wo ich mich einfach freue, wenn ich die lese. Ja? Und wo ich denke, okay, witzig, darauf spielt es an. Hat eine sehr schöne Optik, hat auch einen Charme, dass es aussprüht quasi. Insgesamt auch interessant, also sie haben es auch thematisch eigentlich ganz gut umgesetzt, denn am Ende eines Zuges altern die Filme quasi. Also wir schieben dann so einen Regler über die Worker-Felder. Das heißt, je länger der Film läuft, desto unattraktiver wird er auch. Ja, das macht ja auch total Sinn. Das heißt, wenn er schon 3 Wochen gelaufen ist, interessiert sich da vielleicht keine Sau mehr von, beziehungsweise ist einfach nur noch eine schlechtere Aktion dort. Das ist ganz cool gemacht und da muss man sich eben wieder darum kümmern, einen neuen Film da reinzusetzen. Insgesamt auch vom Game Loop super interessant, immer zu gucken, welche Meeple habe ich denn jetzt gerade eigentlich und welche Filme will ich noch sammeln. Und das ist durchaus interessant. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass diese Auszeichnungen, die man sammelt, das sind diese Zielbedingungen fürs Ende, die sind auch durchaus gar nicht so unknifflig zu erfüllen. Also ich finde die teilweise sehr hart. Mein Klient hat zum Beispiel da vollkommen drauf gespielt, hat er richtig gut gemacht, während ich mein Ziel mit Ach und Krach verloren habe. Aber es gibt einfach auch verschiedene Punkte, um Siegpunkte zu bekommen. Generell würde ich auch sagen, mehr Meeple aus dem Beutel zu ziehen, ist immer besser. Das heißt, wenn man die irgendwie findet, die Sachen in den Filmen, und man kann das aktivieren, würde ich das auf jeden Fall machen. Gerade so bis ja die ersten 2 Steps auf jeden Fall, wenn nicht sogar weiter. Eher die ersten 3, wenn nicht sogar weiter. Es gibt einen halt einen Bonus, weil man halt mehr aktivieren kann, logischerweise, so wie man das auch kennt. Ja, das Ärgerelement ist halt so ein bisschen die Krux bei dem Spiel, weil ich mir die ganze Zeit denke, es passt auch nicht so wirklich rein. Ja, also du hast da ein Spiel, bei dem du schönes Backbuilding betreibst und dann klaust du dir die ganze Zeit von den anderen Leuten was. Und das endet nachher darin, dass beide quasi geforst sind, also quasi vom Spiel so ein bisschen genötigt werden, immer wieder da die Tokens hinzulegen und dann von dem anderen aber was zurückzuklauen. Mhm. Das heißt, wenn ich weiß, ja, so langsam gehen mir die Meeple aus, dann muss ich natürlich gucken, dass ich von dem anderen mir wieder was zurückklaue. Dann kommt es aber auch aufs Timing an, weil wenn derjenige gerade den Beutel wieder gefüllt hat, dann kann ich halt erst eine Runde später wieder klauen. Das ist ein Element, das sie da bewusst eingebaut haben. Was mir persönlich einfach nicht zusagt. Das muss man aber wissen, dass das Spiel dieses Take That beziehungsweise konfrontative Element einfach hat. Ja, also du kannst auch sagen, okay, der hat er jetzt gerade einen roten Film ausgelegt. Sein Beutel ist jetzt leer. Wenn ich dem jetzt einen roten klaue, dann das wird richtig gemein. Es gibt auch eine Aktion, da kannst du jemand anderen einen weißen Meeple wieder in den Beutel reinschmeißen. Also das sind wirklich so Elemente, wo ich sage, ich glaube, ohne die Elemente hätte mir das Spiel einfach deutlich besser gefallen. Okay. Und das finde ich so ein bisschen schade. Insgesamt trotzdem ein interessantes Spielkonzept mit einer tollen Aufmachung. Sieht super am Tisch aus, Double-Layer-Boards. Da passt auch sonst alles. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, der bei mir für massiven Punktabzug auch sorgt. Also das kann ich auch nicht wegreden. Und das wird auch nachher der Grund sein, warum es nachher wahrscheinlich auch nicht in der Sammlung bleiben wird.
Also wenn ich mir das angucke, also so gerade als Filmfan, das sieht natürlich echt cool aus. Ne? Das ist ein bisschen Popcorn-Tüten und diesen Kinoplakaten da in Anlehnung an anderen Filmen. Ob das jetzt alles noch so witzig und so toll ist, wenn man dann die 10. Partie hinter sich hat, das ist die Frage. Es ist natürlich immer so ein kleiner Blender, würde ich mal sagen, dann in dem Moment, in dem man die ersten Partien da spielt, ist das cool. Irgendwann verliert das seinen Witz. Was ich noch gehört hatte, ich bin mir nicht sicher, ob es Popcorn war, aber ich glaube schon, dass Leute gesagt haben, sie waren bei den Farben ein bisschen verwirrt, weil diese Meeple die gleichen Farben haben wie teilweise die Spielerfarben. Hast du das auch so wahrgenommen oder war das für euch gar kein Problem?
Ja, haben die gleichen Spielerfarben, stimmt. Aber wo ist das Problem?
Okay, dann also vielleicht verwechsel ich es auch, aber ich meine, das war einer der Kritikpunkte, die ich mal gehört hatte.
Ja. Also klar kann natürlich sein, dass Leute sagen, ey, ich bin grün, jetzt sammle ich jetzt, das ist doch mein Meeple, aber so, das ist eine Situation, die jetzt auch zum Beispiel auf der Arbeit nicht vorgekommen ist, wo ich jetzt gesagt hätte, das sind ja jetzt keine Vielspieler, sondern das ist jetzt wirklich so ein Ausnahmeding. Also es ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen. Ja, man hätte da sicherlich andere Farben vielleicht nehmen können, aber ist das so wichtig? Weiß es nicht. Also finde ich jetzt keinen Kritikpunkt, der bei mir zieht. Also da finde ich das, was ich gesagt habe, deutlich, deutlich vehementer. Ja. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, ich will schon auch diese Konfrontation von Collect so ein bisschen haben in einem Backbuilding-System. Ja, dann ist es vielleicht ja auch genau das Richtige. Das hat natürlich diesen Konkurrenzgedanken. Also auch thematisch macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, guck mal da hinten, der zeigt aber gleich hier den Film. Da will ich aber mal mit. So, ne? Da gehe ich ja mal bei dem gleich vorbeischauen. Es fügt sich mechanisch halt so ein bisschen, wirkt es für mich so ein bisschen entgegen von diesem klassischen Backbuilding. Hält dein Beutel natürlich aber auch relativ schlank. Ich finde aber, der Flair bei dem Spiel ist wirklich cool gelungen. Also Thema ist super umgesetzt insgesamt. Es sieht super aus, hat eine tolle Haptik. Ohne das Thema wäre das Spiel auch nicht trotzdem von mir so gut befunden. Also ich würde sagen, ohne das Thema fehlt einfach vieles, denn es lebt natürlich schon davon, dass du dir anguckst, welchen Film hast du da jetzt ausgewählt. Ach witzig, das ist eine Anspielung hier an Henriette, das Huhn, keine Ahnung. Und das ist einfach witzig. Ne? Und auch die verschiedenen Genres haben. Da steckt sehr viel Liebe drin.
Ja, die Komponenten, das ist schon alles Gute.
Ja, ich mag auch sowas, wenn man merkt, okay, die haben sich nicht nur ein Thema ausgesucht, was sie irgendwie drüber stülpen, sondern sie haben schon um das Thema auch das Spiel herumgebaut. Das fehlt mir ja häufig bei Eurogames zum Beispiel komplett. Das ist ja immer auch die Frage, wie thematisch müssen für einen Brettspiele sein. Ich glaube, heute hat man gemerkt, dass ich doch einige thematische Spiele mitgebracht habe. Also ich finde, Immersion ist bei mir häufig auch ein Faktor, den ich mag. Ich kann es aber auch komplett abstrahieren und was komplett Abstraktes wie ein Azul spielen, ohne dass ich jetzt weine, weil ich da kein Thema habe. Ne? Ja.
Sehr schön.
Genau.
Ich habe auch noch ein letztes Spiel. Allerdings Ich meine, bei Nudelduft und Spielespaß darf man doch auch mal ältere Spiele vorstellen, oder?
Aber hallo, natürlich. Das ist wenn doch sie
denn,
logisch.
Wenn sie denn gut sind und an einem vorbeigezogen sind, kann man das ja vielleicht doch mal tun. Denn ja. In der Tat ist es so, ich habe eine Spielrunde, wo meine Mutter zum Beispiel mit dabei ist, die wird nächstes Jahr 80. Und meine Kinder sind, oder zwei meiner Kinder sind mit dabei, ein Neffe ist mit dabei. Also wir sind im Grunde quasi 19, 20, 22 und fast 80. Und dann komme noch ich mit dazu. Und eins meiner Kinder hat ein Spiel mitgebracht, da stand drauf auf der Verpackung, das ist bei Elsen ja rausgekommen, 2023 und heißt Kuh. Und ich habe dann gedacht, ja okay, 2 Jahre erst alt, wunderbar, können wir mal gucken, ist ja fast noch eine Neuheit, schauen wir mal. Hab dann später bei Boardgame Geek festgestellt, das Spiel gibt es seit 2012 und zwar in den verschiedensten Ausführungen. Und mein Sohn ist ein riesen Social Deduction Fan. Und das geht auch in Richtung Social Deduction. Das ist halt ein Kartenspiel. Wir bekommen jeder 2 Karten. Das sind so Agenten. Das gibt's aber, glaube ich, das Spiel gibt's, glaube ich, in so vielen verschiedenen unterschiedlichen Versionen.
Welche hast du denn jetzt? Ist das bei dir auch dieses Futuristische? Ich habe nämlich die Heidelberger Spieleverlag-Version, glaube ich.
Ach so, ich glaube, da stand Heidelberg und Elsen hier drauf.
Ja. Dann ist da auch eine Frau drauf?
Ja,
ist das so die vom Board Game Geek, die Frau. Also die auf dem, ja genau, okay, ja, dann hast du die gleiche Version.
Ja, genau.
Scheinbar gibt es die auch mit Star Wars und sonstigem allem drum und dran.
Richtig.
Das erinnert dann doch sehr stark an, wie heißt denn das andere? Jetzt komme ich nicht drauf. Guck ich nach. Ich liefere nach. Erzähl erstmal, worum es geht.
Ich habe hier auch ein Cover gesehen mit Barack Obama und Putin vorne drauf auf dem Cover.
Also,
meine Güte, also es geht halt um Agenten und jeder hat 2, also wir ziehen alle 2 Karten, haben dann noch einen Stapel, der übrig ist mit den restlichen Agenten und wir haben halt 2 Agenten. Und die wissen nur wir und die haben bestimmte Fähigkeiten. Wir können uns mit denen zum Beispiel Geld nehmen oder wir können andere Agenten blockieren oder die Aktionen anderer Agenten blockieren und so ganz, ganz verschiedene Dinge halt. Nun, wir kennen nur wir unsere 2 Karten und wir können einfach immer behaupten, wir hätten einen bestimmten Agenten auf der Hand. Und dann nehmen wir uns zum Beispiel 3 Geld und sagen, wir sind der und der Agent. Alles klar. Und dann können die anderen das glauben oder sie können es anzweifeln. Ist natürlich immer riskant, wenn man das anzweifelt und man liegt daneben, dann muss man nämlich zur Strafe 1 seiner Agenten aufdecken. Mhm. Und man muss halt das Spiel dadurch gewinnen, dass man der letzte oder die letzte Person ist, die noch verdeckte Agenten vor sich liegen hat. Und und deshalb muss man also doch, man ist gezwungen, andere anzuzweifeln. Man kann Karten immer mal tauschen. Das ist zum Beispiel auch eine weitere Eigenschaft, die für besondere Verwirrung sorgen kann, wenn man dann einfach 2 Karten zieht und dann seine eigenen Agenten durch andere austauschen kann. Dann sind wieder alle völlig verwirrt. Vorher hat man ja behauptet, man hätte den, aber jetzt könnte man ganz andere haben. Also total cool gemacht. Es hat Riesenspaß gemacht. Also auch in der Runde. Und auch meine Mutter hat das sofort super aufgenommen. Und es fühlte sich überhaupt nicht wie ein altes Spiel an. Ich fand, das war einfach so ein, also es ist also so ein cooler Mechanismus. Hat auch eine hohe Lernkurve. Erste Partie bist du noch ein bisschen lost, so, weil du dich natürlich auch erstmal mit den Fähigkeiten der Agenten beschäftigen musst, die dann schon ein bisschen tricky sind, wann du was einsetzt, wann offenbarst du dich, wann bluffst du. Es ist also ein riesen Bluffspiel einfach, in dem du wirklich auch lügen musst. Du kannst gar nicht ohne. Sonst kannst du das Spiel nicht gewinnen, wenn du einfach immer nur die Wahrheit sprichst und sagst, ja, ich habe exakt diese beiden Agenten, auch wenn die coole Fähigkeiten haben. Geht nicht, kannst du nicht machen. Es gibt ein paar Sachen, die man in seinem Zug machen kann, die neutral sind. Da muss man nicht preisgeben, dass man einen bestimmten Agenten auf der Hand hat. Das hilft einem dann natürlich, um einfach mal alles zu verschleiern über sich selber. Ja, und aber spielt sich total cool, total klasse und ja, also wir hatten Riesenspaß, muss man echt sagen, in der Runde. Das war klar. Es hat allen gefallen und es ist, glaube ich, nicht nur was für Social Deduction Fans. Ist aber schon auch wieder ein bisschen speziell. Und deshalb hat es mich umso mehr überrascht, dass es da jetzt bei uns alle Altersgruppen, viel Spieler, wenig Spieler, allen gut gefallen hat.
Ja, schön, dass das nochmal eine Neuauflage bekommen hat, weil ich habe mein Exemplar auf jeden Fall gekauft. Das ist schon was älter. Mhm. Also es ist, ich glaube, vor 2023 müsste das rausgekommen sein. Ich habe das über ein Brettspielwochenende tatsächlich kennengelernt und war so in der ersten Partie ein bisschen ernüchtert. So ein bisschen so, dass ich dachte, okay, irgendwie habe ich das Spiel noch nicht so ganz verstanden gehabt. Mhm. Aber das Spiel ist total intelligent, weil du versuchst ja auch die anderen so ein bisschen zu baiten beim Bluffen. Ne? Also du willst ja auch, also wenn dreimal hintereinander jemand Geld nimmt, dann ist das schon sehr, sehr seltsam. Aber wenn du dann die vierte Person bist, die dann auch wirklich darf, dann bist du dir ziemlich sicher, dass irgendjemand jetzt weiß, da ist irgendwas komplett im Argen. Aber es traut sich häufig dann auch keiner anzuzweifeln.
Ja.
Das ist total lustig. Es geht sehr schnell. Und es ist für mich so ein bisschen auch das bessere Love Letter. Das ist nämlich auch das Spiel, was ich eben meinte. Es gibt's ja auch in zig Ausführungen mit Cthulhu und Star Wars und so weiter. Und es geht ja in eine ähnliche Richtung, weil auch da musst du ja bluffen, um Sachen zu machen. Aber ich finde, bei Q ist das Ganze irgendwie noch ein bisschen frischer. Irgendwie. Mhm. Ich bin mit Love Letter nie so richtig warm geworden. Mhm. Finde aber bei Q, du kannst ja während des Spiels auch immer mehr herausfinden. Das geht bei Love Letter sicherlich auch, aber bei Q weißt du ja, wenn jemand aufgedeckt wird, okay, dann ist das jetzt unwahrscheinlicher, dass das jemand anders hat, ne?
Mhm.
Und das finde ich einfach super interessant.
Mhm.
Also, ich finde ein sehr schönes Spiel. Sieht auch optisch in der Auflage toll aus.
Ja.
Hoppala, ich glaube, ich habe dich gemutet. Was da passiert? Ich wollte mich muten.
Ups.
Ups.
Ja, ich höre dich niesen und bin gemutet. Na, sowas.
Ja.
ja, in dieser Fünferrunde, das fand ich ganz interessant, weil normalerweise ist es so, wir stellen uns dann gegenseitig Spiele vor und dann kommt dann auch das nächste, dann ist man neugierig, was ist das nächste. Und dieses Spiel führte zu einem Verzicht des weiteren Kennenlernens, weil wir wirklich spontan sofort nochmal ein Spiel und nochmal eine Runde und nochmal eine Runde. Also wir haben wirklich vier Spiele hintereinander weggezockt und das zeigt dann halt auch, hat einen hohen Wiederspielreiz und ich hatte auch das Gefühl, auch danach, also ich glaube, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wird's wieder mitgebracht, wird wieder gezockt. Das war echt cool.
Ja, es ist so ein Spiel, was man als Absacker gut spielen kann, so zwei, drei Runden. Ne? Also eine Runde dauert ja auch, wie lange dauert eine Runde? 10, 15 Minuten?
Ja, so ungefähr.
Mhm. Das kannst du aber auch wirklich einen ganzen Abend lang spielen. Ne? Also das ist so ein, das macht doch immer wieder Spaß. So.
Ja.
Und ich finde das schön, dass du das mitgebracht hast, weil das ist wirklich so eine alte Perle. Viele haben das nicht mehr auf dem Schirm. Und ich würde sagen, das ist ein Spiel, was man auch relativ günstig auch auf dem Gebrauchtmarkt aktuell noch bekommen kann, wenn man es nicht neu haben will. Und ja, gerade so, ich glaube, ab 5 Personen würde ich sagen, ist so sehr gut.
Ja.
4, 5, weiß nicht, wie viel war der? 5, ne?
5, ja, das war super. War echt, würde ich auch so als Sweet Spot sehen. Ich glaube, also zu dritten macht das überhaupt gar keinen Sinn, glaube ich. Das ist Unsinn.
Nee.
Es geht zwar ab 3 Personen, aber nee.
Ja,
also 5 ist schon wirklich ein Sweet Spot, würde ich sagen. Und ich glaube, auch das gab es auf der Messe für 10 Euro. Also das wird sicherlich im Laden nicht viel mehr kosten.
Ja.
Das ist es allemal wert. Also wer das noch nicht kennt und so jetzt vom Hören Appetit bekommen hat, dem kann ich das wärmstens empfehlen. Ist kein großes Risiko.
Nee, das stimmt. Also lockere Bluff, Social Deduction Runden, ich glaube, da kommt das gut an.
Ja.
Würde ich auch sagen, ne? Tempel des Schreckens, Q, das
ja,
geht
genau.
Alles in die gleiche Region, würde ich sagen. Ne? Nur, dass das natürlich nicht so ein Riesengruppenspiel ist, wie jetzt Tempel des Schreckens.
Nee, genau.
Ja.
Genau. Ja.
Tempel
des Schreckens auch, sehr schönes Spiel.
Ja, immer noch richtig gut, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, schön, Michael, dass du dabei warst und wieder eingesprungen bist.
Ja, sehr gerne. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Tolle Spiele hast du mitgebracht.
Fall. Ja, ebenso. Sehr interessante, viele kleine Titel, also wo die Schachtel einfach klein ist. Ich glaube, alle anderen Titel außer 12 Rivers passen in die 12 Rivers Box rein, wenn man das Spiel rausnimmt. Das ist auch interessant. Wäre auch
mal
eine Aufbewahrungsart. Mit so Legacy-Spielen, weißt du, dass du den Karton nicht wegwirfst, sondern um Platz zu sparen. Muss ich mal überlegen, ob das Sinn macht. Gerade ihr uns End-Legacy durch, vielleicht Sinn sein.
Na, wir haben vor allen Dingen, wir haben jetzt so viele Spiele halt aus Essen mitgebracht, dass man Im Moment fällt es uns schwer, so einen Expertenklopper rauszuholen. Wir haben jetzt mit Galactic Cruise dann mal eins rausgeholt und das gespielt und das jetzt auch endlich geschafft, mal eine komplette Partie zu spielen. Aber bei den anderen Experten, also irgendwie ist man dann erstmal jetzt neugierig auf die etwas wohlfühlerischen Spiele, hätte ich jetzt fast gesagt, die so auf dem Kenner- oder vielleicht sogar auf dem Familienniveau sind. Ne? Die will man alle erstmal so ein bisschen durchzocken und kennenlernen. Ja, und jetzt kommt aber jetzt auch langsam wieder die Phase, wo wir uns an die Expertenklopper auch rantrauen und die dann auch langsam abarbeiten.
Ich habe ja gar nicht so viele expertige Spiele mitgenommen auf der Messe. Und man hört aber erstaunlich wenig bisher auch davon. Ne? Also die Messe ist ja jetzt auch schon einen Monat zurück. Ich finde das gut, weil erstmal, ne, man sollte ja auch ein paar Mal die Spiele erstmal gespielt haben, bis man gerade bei den Expertenspielen zumindest zwei Partien, bis man dann irgendwie was dazu sagen kann. Du hast ja auch was zu Forestry gesagt. Aber ansonsten sind viele Spiele wie Orloy, habe ich zum Beispiel auch sehr wenig bisher darüber gehört, wo ich ja immer noch überlege, wie sieht denn das aus? Voynich Puzzle habe ich auch bisher wenig drüber gehört. Also irgendwie, es braucht noch ein bisschen. Das ist auch okay.
Ja, das denke ich.
Gegen des Hypes ist doch auch schön.
Ja, immer so Einzelmeinung, ne? Also sowohl bei Orloy als auch Voynich Puzzle, aber das ist jetzt jeder schon von denen, bei denen ich das erwartet hätte zu hören, zum Beispiel auf den YouTube-Kanälen oder eben im Podcast, die sind noch nicht alle durch, nee, definitiv nicht. Und auch Orloy steht ja bei uns auch noch auf dem Zettel.
Ich bin gespannt.
Ist auch wirklich eins der nächsten, was ich ausprobieren werde. Jetzt ist noch gerade Clans of Caledonia Industria eingetroffen. Clans of Caledonia ist ja nur auch so ein Spiel. Also man hat ja immer so den Ehrgeiz, die BGG Top 100 durchzuspielen irgendwie. Und das ist dann doch noch, Clans of Caledonia ist ja noch eins der Spiele, die ich noch gar nicht kenne und finde ich schön, dass ich das jetzt inklusive der neuen Erweiterung habe. Bin mal gespannt.
Ja, ist ein cooles Spiel. Ich mochte es damals gerne tatsächlich. Mhm. Aber zu zweit nicht so gut. Also spiel es lieber zu dritt oder zu viert.
Okay.
Da ist dann mehr Interaktion.
Okay.
Aber zum Kennenlernen kann man auch gut zu zweit mal eine Partie machen, auf jeden Fall.
Ja, das machen wir auch immer. Und dann können wir das, glaube ich, auch mittlerweile gut einschätzen, ob das sich lohnt, dann doch nochmal zu dritt oder zu viert gespielt zu werden.
Auf jeden Fall. Mhm. Ja, gut.
Prima.
Michael, wir hören uns bestimmt demnächst wieder. Eingeloggt ist auf jeden Fall, dass wir das Krimi-Special machen. Das machen wir auf jeden Fall nächstes Jahr.
Da haben wir uns jetzt richtig Bock drauf verpflichtet.
Ja, der Stefan wird auch dabei sein und nachher beurteilen. Aber, oder auch nicht, wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Wir nehmen uns das auf jeden Fall mal vor, weil dann haben wir, glaube ich, einen wirklich riesigen Potpourri an Rätsel- und Krimispielen, die wir uns gegenseitig vorstellen können.
Ja, das ist doch super. Das freue ich mich sehr drauf und ich bin auch immer so gerne bei euch. Ich mache total gerne Podcast. Ich finde das irgendwie ein super Format und man hat halt mit dem YouTube-Kanal so viel um die Ohren, dass man das nicht immer machen kann. Aber am liebsten würde ich mich wirklich jede Woche mit euch zusammen hinsetzen und das irgendwie.
Ist immer schön.
Ja,
aber irgendwer muss ja Spaß. Die YouTube-Videos machen und von daher guckt gerne mal bei Michael von Medienbot Games vorbei. Aber ihr wisst es ja eh schon.
Ich freue mich.
Genau. Dann in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten könnt ihr natürlich, wenn ihr euch jetzt sagt, oh, das waren tolle Tipps, gibt es ja noch mehr, dann könnt ihr euch natürlich auch bei dem Podcast mit Simone und mir Lieblingsgegner mal hereinhören, wenn ihr wollt. Und ansonsten schreibt uns gerne Mail oder eine Nachricht, falls ihr etwas loswerden wollt, auch zu den genannten Spielen. Vielleicht habt ihr immer noch Hidden Gems von der Messe, die wir noch nicht gesehen hatten. Und von daher, ja, würde ich sagen, macht euch eine schöne Woche und bis demnächst.
Alles klar, bis bald. Ciao.